Hang on a minute. Ja, dann ohne Einstimmung mit der Rezitation zum Vortrag. Beim letzten Mal, das war der vierte Vortrag, sind wir eigentlich dort gelandet, wo wir hin wollten, schon vom Beginn, nämlich zu einer Horoskopbetrachtung, und haben uns dann ein wichtiges und typisches Horoskop, soweit es eben ein Meisterhoroskop ist, ausgesucht, nämlich das Horoskop von Goethe. Und wir können da auch heute weitermachen und näher drauf eingehen. Jetzt ist die Idee eigentlich gewesen, dass ich das Ganze noch einmal wiederhole. Ich möchte es aber nicht machen, außer es kommt jetzt irgendeine Frage von eurer Seite, weil ihr wisst sehr ungefähr den Ablauf, also möchte es anders mal vielleicht oder punktuell manches rausnehmen. Aber ich möchte noch einmal dann zum Goethe-Horoskop diesen Moment durchschauen und dann noch anderes, ein neues Horoskop besprechen, das ich eben auch vorbereitet habe. Aber eines möchte ich jetzt noch anfügen, was letztens ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und da möchte aufstehen vielleicht auch, nämlich, wir haben von den Aspekten gesprochen und sind so zu den Aspekten gekommen, dass wir uns das vorgestellt haben, eben in einer Hohlkugel. Also in einer Kugel, wenn sie in etwas spiegelt, zum Beispiel ein Sechseck oder ganz egal, gibt es immer Spiegelungen von diesem Element, das gespiegelt wird eben. So dass man immer eine vollständige Spiegelung hat in einem Zwölfeck und so weiter. Auch wenn man nur einen Teil hat, spiegelt sich das in einer Hohlkugel. Denn auf einer Seite, das reicht nicht aus, das ist im Linear, da kommen wir nicht zu unseren Schritten, die wir brauchen. 30 Grad Schritte und mehr für die Astrologie. Nun, das Trigon ist ein sehr vollständiges und auch sehr glückliches Zeichen, wenn man es hat. Das verbindet also gleiche ätherische Qualitäten, zum Beispiel das Feuerelement, ein expansives Element, das wir beim Widder haben. Man kann den Widder verbinden jetzt mit dem Löwen und mit dem Schützen, und wir haben jetzt ein Trigon, ein sehr wohlwollendes, angenehmes und sehr stark wirkendes, im positiven Sinne synthetisierendes Prinzip, weil drei Grundschwingungen da sind. In dem Fall ist es die expansive Schwingung des Wärmeelements. Beim Flüssigen ist es eben die Implosionskraft und das Magnetische, das zähfließende des Wasserelements. Beim Luftelement das Verbindende, das Leichte, das Durchdringende, aber sehr stark Harmonisierende. Und beim Erdelement die Fixierung, die Präzision, Zähigkeit, aber auch Spröde. Also das Erdelement kann natürlich auch, wenn Spröde ist, dann ist es kaputt. Jetzt gibt es noch was, dass eben diese Zeichen jeweils eine gewisse Unterlegung haben, männlich oder weiblich. Das haben wir auch gesagt, der Trigon verbindet immer entweder männliche oder weibliche Zeichen. Männlich heißt aktiv, wird hier durch ein Minus eingetragen. Minus heißt männlich. Also wenn man bei Mitte irgendwo schaut oder Mitte ist, dann findet sie immer irgendwo ein Minus für sie.
Ja, Minus mit dem Kreis.
Ja, zum Beispiel. Ein Minus oder ein Plus. Also plus.
Eine Frage.
Ja, genau.
Was ist, wenn drei Menschen in diesem Trigon zusammenkommen?
Ja, das ist optimal. Ja.
Ob dann haben drei. Sind sie praktisch alle drei männlich, ne?
Oder weiblich. Männlich oder weiblich. Nein, Geschlecht hat sie unbedingt was zu tun. Aber das heißt, dieses Element, in dem Fall das Feuerelement, ist stark expansiv aufgeladen. Und alle Feuerzeichen, das Schütze, das ist ein expansives Zeichen, der Löwe, expansives Zeichen. Das ist nichts Negatives. Und es ist umso positiver. Mit drei Schwingungsqualitäten überdecken sich. Da steht der richtige, alle drei sind auf derselben Wellenlänge. Jeder Ding expansiv nach außen, sich weitend, sich fortentwickelnd. Also das ist sehr gut. Wenn Trigon 3, wenn drei Planeten sind, drei Sonnen zum Beispiel, muss aber keine Sonne sein, bei drei Menschen, ein gleichseitiges Dreieck muss es sein. Ein gleichschenkeliges, genau das Gegenteil, wenn wir halt nur sehen, das nützt nichts, weil da ist nämlich hier oben 90 Grad und 2 mal 45 Grad gibt wieder 90, das wäre ein Spannungsquadrat. Das wäre ein gleichschenkeliges, aber Spannung, das ist ganz schlecht.
Also weil da ist immer das Spannende. Da haben wir schon 90 Grad und da 245 Grad diktiert dann Opposition. Dann sind zwei Seiten, zwei Teile einer Seite auf alle Fälle mit einer Opposition behaftet. Die Person A und die Person B hat schon einmal Opposition. Irgendjemand muss sie opfern und die dritte kommt noch beim Quadrat dazu, da gehen zwei Quadrate hin. Jetzt habe ich eines letztens mal nicht gesagt, ist nicht so wichtig vielleicht, aber trotzdem, das möchte ich jetzt beginnen. Es gibt noch ein anderes Element, das in der Horoskopie auch immer wieder verwendet wird, das steht da auch drauf, nämlich die Zeichen sind unterlegt mit Kardinal, Fix und Labil. Wir haben es da Kardinal, Labil, Fix. Das sagt nicht viel, was das sein soll eigentlich. Nun, ich möchte es jetzt versuchen, in einen anderen Zusammenhang rauszubringen. Wenn man den Sonnenablauf betrachtet, steigen wir jetzt einmal ein im Frühling, jetzt ist gerade Frühling. Wir haben also jetzt die Witterzeit, am 22. April geht es in das die Kreiszeichen Stier und jetzt am 22. März hat der Witter begonnen. Was man sieht ist, es war einmal die Tag- und Nachtgleich, also der Tagesbogen und der Nachtbogen sind gleich lang. Es ist gleich lang Tag und gleich lang Nacht und somit können jetzt die aufstrebenden Kräfte überwiegen. Das heißt, die lichten Kräfte überwiegen gegenüber der Schwere. Schwere Licht sind zwei Grundelemente in der Anthroposophie auch. Beim Wärmekurs Rudolf Steiners geht es immer ums Lichte, weitende. Licht heißt sich von der Materie befreien, vom Stoff sich lösen und ins Geistige hinein. Zum Beispiel der Adler ist ein typisches lichtes Zeichen. Das Gegenteil ist zum Beispiel der Skorpion, obwohl die zusammenkehren. Das sind zwei verschiedene Qualitäten. Beide repräsentieren genau das Gegenteil. Das Lichte vom Adler, der möchte überhaupt ganz weg von da, ist so konstruiert, dass er es auch kann, weil alles Luft, dieser richtige Luftpolster. Das Gegenteil wäre der Skorpion oder umgekehrt das Ring, das auch so im Dicht drin ist. Es beginnt also jetzt im Frühling eine neue Zeit. Was spielt sich da ab? Nun, es kommt... Wir müssen uns das sehr wesenhaft denken, die ganzen Vorgänge in der Natur. Es ist keine Mechanik und auch nichts Automatisches. Es muss jeder kleinste Schritt von den Wesenheiten bewegt werden. Also dieser Durchbruch, der jetzt in der Witterzeit ist, der ist nur deshalb möglich, weil dieser Wittergott, dieses hohe Wesen, also die Cherubin, weil die wieder Unterwesenheiten und Sonnenunterwesenheiten, Elementargeister, die Kraft haben, die Sonne nach oben zu stoßen. Von selber geht's nicht, also der Durchbruch kommt nicht mehr, weil sie schon ganz unten war. Es sind wesenhafte Prozesse, es sind keine automatischen Prozesse. Der Witter hat also die enorme Kraft, dass er jetzt den Durchbruch schafft, dass jetzt die Sonne überwiegt. Also jetzt wird die Sonne Siegerin, sie steigt auf und sie spendet dann eben die Licht und die lichten Kräfte, die hellen Kräfte und überhaupt die Frühlingskräfte. Die Winterkräfte, man sieht, das sprost zuerst so langsam, dieses ganz helle Grün, dann wird es ein bisschen mehr, dann kommen schon die ganzen Fliegen daher, also Bienen daher. Es wird... es kommen die Summen draußen, dann, es wird bunter, es wird also richtig angenehme, warme, wohlige Zeit. Man merkt, das ist Leben, das ist angenehm. Der Witter muss also, schafft diesen Durchbruch. Und weil er den Durchbruch schafft, ist er ein Kardinalzeichen. Er rennt durch und das ist enorm Kräfte aufwendig. Kann nur der Witter, es kann kein anderes Zeichen diesen Durchbruch in der Zeit schaffen. Jetzt geht es weiter ins nächste, das ist jetzt dann der Stier. Und der Stier nimmt es und fixiert es. Er fixiert es, er behält es, er lässt es nicht mehr aus, er lässt es immer aus und führt es erst wirklich jetzt zum Frühling. Also jetzt entsteht. Also die Blätter werden groß, sie rollen sich aus, sie werden richtige schöne Blätter, das Grün wird um eine Nuance dunkler, es summt, die Hummeln und die Bienen summen und es ist ein Glanz und es ist also diese Erotik, die jetzt im Mai überhaupt ist. Löwenzahn, das ist schöne Indisch-Gelb, würde ich jetzt sagen. Also es spielt sich was ab. Was spielt sich überhaupt ab? Es spielt sich im Weltmaßstab eine Materieproduktion ab. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo so viel Materie produziert wird. Was ist aber die Materie? Na eben der Stoff, die Blätter, die Stauden sprossen. Überall wächst das Gras aus. Es ist die größte Materieproduktion, die es überhaupt gibt, weltweit gesehen. Man muss sich vorstellen, wie viele Blätter jetzt raussprießen, wie überhaupt die Erde wächst, wie viele Blumen rauskommen, wie sie das immer mehr verdichtet. Das ist ja im brutal gesagt, eine Materieproduktion, auch wenn es ein ätherischer Vorgang ist. Aber eben, sie widerspiegelt sich in einer sichtbaren Materie. Das Tierprinzip ist ja das Schönheitsprinzip, aber an der Materie gespiegelt. Also es braucht eine Trägersubstanz in dem Fall. Jetzt geht es aber weiter zum Zwilling. Und beim Zwilling ist es jetzt anders. Da kommt der Frühling eigentlich noch mehr zur Geltung. Jetzt ist die Erdoberfläche ein Spiegel des Sonnenhaften. Es ist also ein einziges Paradies, ein sonnenhaftes Paradies, wo die Sonne jetzt wirklich die Erde unten stehen lässt. Denn Sonne und Erde sind die größten, wesenmäßigsten Gegner und Gegensätze. Die Erde ist das härteste, gottloseste, verdichtetste Stück im ganzen Planetensystem. Es gibt kein dichteres, der Mond ist ja nur ein Relikt oder Teil der Erde, der erst recht noch viel tot ist, weil er amorphes Gestein hat, das nicht einmal mehr kristallines Gestein drin ist, als der Tod noch zum Quadrat sozusagen. Und die Sonne ist ja nur rein ätherisches Wesen, ohne Materie und ein rein vitales Wesen, Lebenskraft, Zukunftskraft, aufblühen, aufsprossen. Und die Erde ist genau das Gegenteil. Dicker Stoff, Egoismus, weil sonst gäbe es ja den Stoff nicht, der Stoff ist nur die äußere Kruste einer seelischen Verhärtung. Also schwarz, Schwärze. Und jetzt überwiegt aber das Sonnenhafte und die Erde ist jetzt zwar der Zwilling, der Bruder der Sonne, aber sie ist der kleinere. Also jetzt ist die Sonne eben, hat also diese Widerstände, diese Schwere überwunden. Es ist wichtig, dass man sich immer wesenhaft vorstellt, denn so ist es ja auch. Also die Schwere, das Stoffprinzip, die Gravitationskraft, die zieht nach unten. Und die Sonne schafft es jetzt, dass sie das überwindet und in die Leichte geht, ins Geistige. Sie verströmt ja nach oben. Und dieser Zwilling ist immer Zwilling. Und beim Zwilling weiß man, der kann sich nicht entscheiden, so oder so. Und was macht er? Er übernimmt den Frühling. Jetzt ist es so richtig schön, jetzt ist es so richtig, das Falter, die Falter kommen, die Schmetterlinge, der typische Zwilling, zwillingsartig. Und das kindliche Element, der Zwilling hat sehr viel Beziehung zum Kindlichen, er selber auch so ein kindliches, unschuldiges Element. Das haben wir alles im Juni, also Mai, Juni. Und er übergibt aber jetzt. Er übergibt jetzt zum Krebs. Denn jetzt kommt der Krebs dran. Und dann wird es erst Sommer. Denn dann beginnt der Sommer und beim Krebs interessanterweise wird der Tagesbogen schon wieder die Schnelligkeit, mit der die Sonne aufgeht, schon wieder kürzer. Das ist komisch. Es beginnt erst der Sommer und er hat schon wieder den ersten Rückwärtsgang eingelegt in der Krebs und um ihn geht nämlich zurück. Das ist die Krebsbewegung. Und deshalb geht die Sonne zurück und nimmt mein Krebs, wird dir das verdeutlicht. Wenn wir jetzt nur mal bis daher schauen, dann, was sich abspielt, ist, wir haben markant drei Tiere, die das verkörpern, also drei Tierkreisgötter, also immer ganz hohe Götter, eben die Zoar, die Cherube oder Cherubim. Das eine ist einmal der Witter, das zweite ist der Stier und das dritte ist ein Mensch oder immer Zwillingswesen, zwei Götter, kann man auch sagen, Castor und Pollux. Auf alle Fälle ist es kein tierisches Element. Und jetzt sehen wir, wie genial das komponiert ist. Denn die behörenden Tiere, es gibt insgesamt drei, den Steinbock, den Witter und den Stier, die haben ein Verhalten, dass sie immer mit den Hörnern jemanden wegstoßen, jemanden von sich stoßen. Also die lassen niemanden an sich ran, die stoßen den weg. Was das bedeutet, Distanz schaffen, zwischen sich und anderen Distanz schaffen. Und genau das passiert jetzt mit der Sonne. Der Witter übernimmt es und schafft immer mehr Distanz von der Erde zur Sonne. Die Sonne geht immer steiler auf und taucht die Sonne nach oben, sonst könnte es nicht raufgehen. Die Sonne könnte gar nicht aufgehen, so schnell, es könnte gar nicht Frühling oder Sommer werden, wenn nicht der Witter mit der Witterkraft, wir dürfen uns einen kleinen Witter vorstellen, sondern eben die Wittergötter und Elementarwissen, der hat die Kraft jetzt den Witter, immer, also er taucht an. Und durch diese Witterkraft wird die Sonne immer schneller. Das heißt, ganz typisch, der Witter ist ja der Rambock. Im Englischen heißt bitte ja auch Ram. Da gibt es ja LB auch, die heißt auch so Ram. Und das ist also der mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ein typischer, vorstellungsfixiertes Zeichen. Der Witter weiß immer, was er will, ganz genau und sofort und setzt sich immer durch. Ist es also ein Traumzeichen, kann man nur sagen. Witter, nicht? Also, weil das, da weiß man, wie man dran ist. Da ist alles ganz klar. Ich will mich durchsetzen und er setzt sich auch durch. Und je mehr Widerstände desto mehr reizt das den Widder. Also Widder schafft, sonst kann es niemand schaffen, außer der Widder. Es geht über zum Stier, der fixiert es, aber eigentlich, der macht ja richtig erst im Frühling. Er taucht noch weiter, auch typisch das Gehirn. Weil der Stier ist von allen Tieren das Größte, das Schwerste und das Stärkste. Und wenn die Rinde im Orient sind, viel größer, wie bei uns, die haben so riesige Hörner, gehört auch dazu das Bison natürlich und die Büffel und diese ganzen Hörner. Der stoßt weiter. Und dann ist aber schon das Ende, weil beim Zwilling wird die Sonne nicht mehr gestoßen. Der Zwilling ist verbindend, vermittelt, er gibt schon ab. Jetzt verstehen wir auch die Qualitäten. Kardinal, fix, labil, die sagen ja wenig aus. Kardinal heißt immer übersetzt Haupt, Hauptsache oder in einem Kultus ist es ein Würdenträger. Und das muss jemanden muss die erste Initialkraft liefern. Das ist eine ganz schwierige Kraft. Wir sehen es immer so, dass das automatisch vor sich geht, irgendwann schauen wir raus, es ist Herbst, aber das muss wesenhaft bewerkstelligen, von ganz mächtigen Wesen, sonst funktioniert das natürlich nicht. Dann haben wir das Fixe. Fix heißt immer bewahrend, erhaltend, festigend. Also wir sehen es beim Stier dann, da wird der Frühling erst befestigt. Und übergangsmäßig sind die Zeichen, die schon ins Nächste reingehen. Beim Krebs ist jetzt das nächste Kardinalzeichen, obwohl der Krebs so schwach ausschaut, ist ein Kardinalzeichen. Er macht den Sommer. Und er macht den Sommer, indem die Sonne schon wieder ein bisschen zurückgeht von ihrem ganzen Aufbau. Und es ist auch ein Zeichen der Materieproduktion, das irdisch. Der Krebs ist ein sehr starkes irdisches Zeichen, obwohl er im Wasser lebt. Denn der Krebspanzer zeigt schon das materielle Element. Er schafft jetzt den Sommer, es ist also dann der Wendepunkt schon, dass eigentlich schon wieder ganz leicht nach unten geht, man merkt es noch nicht, denn die Sonnenbögen nehmen zwar ab, aber die Zeit sind immer, aber die Zeit, wo der aufgehende Sonnenbogen größer ist wie der Nachtbogen, sind immer noch größer, aber es geht schon nach unten. Jetzt kommt aber erst der Löwe, ne? Der Löwe nimmt das, also mit der Pratze sozusagen, lasst es nicht mehr los und jetzt wird das richtig gleißendes, heißes Licht, so richtig das Feurige, was der Löwe an sich hat in seinen Herzen, in den Blutkräften kann man sagen, der feurige Löwe, nicht? Das ist keine Frage. Also jetzt wird wirklich Sommer. Und wenn der Sommer so langsam schon so ins Jungfräuliche rübergeht, also im September und so, dann ist die Erntezeit, der Jungfrau fällt einmal die Ernte sowieso in den Schoß. Und jetzt kommt zwar die Ernte und die Reife, aber der Sommer ist auch vorbei. Sie gibt ihn ab und es kommt schon jetzt wieder die Tag- und Nachtgleiche im September dann.
Ist das Ausgleichsmonat, der September?
Also ja, genau. September und ja. Auch im Frühling, das wäre auch Tag- und Nachtgleiche. Aber bei der Waage ist es viel, viel typischer, weil es ja auch beim Menschen in der Mitte, man kann sagen, die Waage ist der Äquator beim Menschen. Also da, wenn man jetzt einen Äquator durchlegen würde, also eine Fläche durchlegen würde, dann spiegeln sich die Organe auch immer gegenseitig. Also wenn jemand Kopf hat, ist es kaum im Kopf. Es kann immer nur sein im Gegenzeichen vom Widder, also in der Waage. Das hängt mit den Nieren zusammen, mit einem geringen oder hohen Nierendruck. Also die spiegelt sich. Die Waage ist jetzt wirklich die Hälfte. Und jetzt fällt die Sonne in die Waage. Es ist gerade Tag- und Nachtgleiche. Also der Bogen, den die Sonne untertags macht, ist dieselbe Bogen oder dieselbe Zeit wie in der Nacht. In der Nacht sehen wir es ja nicht, aber untertags sieht man es. Und jetzt übernimmt die Waage den Sommer und jetzt sehen wir, der Sommer kriegt schon einen leichten Biss, einen Todesbiss. Denn die grünen Blätter werden immer grün, brauner und so und werden dann so rotbraun und dann werden sie gelb und dann ist Sonne schon vorbei. Also die Waage übernimmt so den Sommer und jetzt geht es ganz schnell mit der Waagschale. Mhm. Es fällt nämlich jetzt rein und die Waagschale geht nach unten, nämlich ins Irdische, das heißt ins Tote, in die Vernichtung der Sonne. Denn jetzt stirbt sie wirklich. Das ist ein richtiger Todesprozess jedes Jahr. Es stirbt jedes Jahr die Sonne. Ist nicht symbolisch gemeint, sondern so ist es eben. Die Sonnenwesenhaftigkeit stirbt und die Waage leitet das ein. Warum? Also sie ist eben auch ein Kardinalzeichen in dem Fall. Sie schafft jetzt die Kehrtwende zu jenem Exkarnationsprozess, der sie im Skorpion abspielt dann. Man sieht es ja draußen, die Waagezeit ist wirklich die schönste Zeit. Jede Zeit ist die schönste, aber die Waagezeit, auch der Frühling natürlich, ist eine Zeit, die ist so leicht. Wenn man irgendwo im Park sitzt und die Blätter fallen und so ruhig ist der Wind. Also es ist einfach unbeschreiblich. Die Zeit ist wirklich eine mystische Zeit. Da braucht man nur in einem schönen Park sitzen und nichts tun, also nur schauen. Da denkt man auch nicht mehr, man empfindet nichts. Es ist nur eine Leichtigkeit und man kann es kaum beschreiben. Weil da eben wirklich die Ausgewogenheit ist. Es geht aber dann rasch nach unten und jetzt saust die Sonne ganz schnell runter. Die Sonnenbewegung ist am schnellsten im Frühling, wenn die Tag- und Nachtgleiche ist, und im Herbst. Das ist die schnellste Sonnenbewegung und geht am schnellsten auf und ab. Und jetzt übernimmt diese angestochene, schon angekränkelte Sommer der Skorpion, er zieht sie jetzt wirklich rein, ganz ins Unterirdische, ins Materielle. Da wird sie dann abgetötet, ja.
Mir fällt ihm auf, dass am Ende September der Michael ist.
Ja, ist ja, ja, der gehört dorthin. Mhm. Der Michael ist die Karma. Der gehört zur Waage. Ja, der gehört zur Waage. Er ist der Karma-Weger auch, nicht? Also der weckt auch das Karma ab. Und das ist das, wenn du dich erinnerst, wo wir letztens gesagt haben, dass eine gewisse Profanierung oder Entspiritualisierung stattgefunden hat in der griechischen Zeit, weil die Ägypter hatten es noch nicht, nämlich der Michael ist rausgefallen. Es gibt den Michael nicht mehr drinnen, nur mehr die Waage. Und der Michael ist ja der Karma-Weg, also jenes Wesen, das eben das abwägt. Den gibt es aber nicht mehr. Es gab, ich habe nachgeschaut, in einem alten, da gibt es ja ein Buch über die Geschichte der Astrologie, das geht weit zurück mit Abbildungen, und da drinnen ist der Michael. In der ägyptischen Götterheim ist der Michael drin. Ich habe zwei so Abbildungen gesehen. Beides Male war der Michael drin, in der Waage erzogen. Und jetzt ist er nicht mehr drin, nur mit die Waage. Das tote Instrument des Wägens, Messens, Zählen, also des empirischen Zeitalters, das es anbricht. Der Michael ist draußen, aber es ist genau der Michael, der gehört dorthin. Also die Michael-Kraft sind ja auch dann die Meteorite und so weiter. Also es geht zum Skorpion. Der Skorpion bindet den jetzt an. Ganz unterirdisch, also die Sonne verdorrt, sie ist ein armseliges Wesen. Also sie ist jetzt am Ende, ist ein Todesprozess, und so armselig wie der Skorpion ist, als Tier, so armselig ist jetzt die Sonne besonders. Der Skorpion ist ja, das ist ja ein einziges, fast Porzellantierchen, so ganz ausgemergeltes, totes Tierchen ist es, und liegt hauptsächlich im Finstern und in den Spalten. Es ist ein dort fühlt er sich wohl, im Erdspalten, im Düsteren. Und da kommt jetzt die Sonne runter ins Düstere, in die Erdspalten, und sie stirbt da unten, wird angebunden, also ganz entsetzlich. Der Tod der Sonne wurde immer in den Mysterien, wurde das ja nachgestellt. Der Tod der Sonne, das ist ein realer Tod. Also die Sonnenkraft stirbt jetzt. Und jetzt geht's weiter. Ja, nun muss man immer bedenken, man muss immer das Zweite dazuschauen. Der Skorpion ist natürlich das Zeichen des Todes überhaupt. Auch im seelischen Transformation. Aber das Zweite ist natürlich jetzt wieder das Gegenzeichen Stier, wo ja der Frühling ist. Aber der Frühling kommt nur dadurch, dass es zuerst der Skorpion ist. Also wenn im Frühling ein Krokus rauswächst, dann gibt es den Krokus nicht, wenn er nicht vorher, dadurch, dass er stirbt, den Geist in die Erde reingibt. Denn der Geist entsteht ja durch den Tod. Und wenn jetzt der Krokus stirbt, im Oktober, November zum Beispiel, sagen wir im November jetzt, dann bleibt ja der Geist über. Das heißt, der Geist befreit sie, die tote Materie bleibt über. Das ist aber die Grundlage wieder für den Frühling. Also man muss das zusammenschauen, man muss immer die zwei Zeichen zusammenschauen und sieht man, das eine ist und das andere nicht möglich. Es gehört also beides verbunden. Es geht also weiter dann zum Schützen. Jetzt ist ohne dies die Sonne schon sehr angeschlagen da unten. Geht zum Schützen, und der Schütze, der will jetzt triumphieren über die niedere Erdnatur, also gerade dort, wo die Sonne ist. Der Schütze ist ja, okay, also Doppelzeichen, oben ist der Mensch und unten der Triebleib, der Schütze ist ja der ständig also an sich arbeitet, der also herumwirbelt und der also da mit der Feuerkraft sich selber eine Katharsis immer auferlegt, und deshalb hat er den Ehrgeiz, die Sonne jetzt also wieder raufzubringen. Er ist der Kämpfer fürs Geistige, dass die Sonne wieder von unten nach oben kommt, und da gibt es schon die ersten Impulse, die entscheidenden, und dann kommt es vom Schütze zum Steinbock, also zum Steinbock, und dort wird jetzt, obwohl es Winter ist, wird der Tag wieder länger. Also jetzt in der tiefsten Winterzeit werden die Tage länger. Es schaut nicht so aus, weil die Nächte natürlich immer noch viel länger sind, aber die Aufwärtsbewegung beginnt, es ist die Umkehr beginnt. Und der Steinbock ist ja genau das Zeichen, der dorthin geht. Denn er steht ganz oben. Er ist der, der auf dem Felsen steht. Er ist das geistigste aller Zeichen, das härteste, weil es ein Ich-Zeichen ist. Und Ich ist nur durch Überwindung, durch Härte, durch Anrennen am Stoff möglich. Sonst entwickelt man kein Ich. Sonst, das gibt es nicht. Das wäre keine Entwicklungsmöglichkeit im Irdischen. Bei uns. In anderen Planeten kann es ja anders sein. Aber bei uns, und das ist der Steinbock, der wirklich ganz oben steht und die Materie unter sich lässt. Also er hebt jetzt die Sonne. So wie der Steinbock ist, der immer nach oben geht, also Einzelgänger auch. So ist jetzt, das ist eigentlich das Bild von der Sonne, dass die Sonne jetzt wieder nach oben kommt, so wie der Steinbock eben die Bemühen und die Beschwernisse auf sich nimmt und dann eben oben steht. So kommt auch die Sonne jetzt durch und es geht zum Wassermann rein. Beim Wassermann ist es jetzt anders, denn es heißt ja eigentlich Wassermensch und da ist jetzt alles ausgelöscht, was bisher war. Jetzt trifft die Dramatik auf den Menschen. Und nur der Mensch kann aus der tiefsten Dramatik, aus der tiefsten Erschütterung das Allerhöchste rausholen, nämlich die Kräfte für den Aufstieg. Und das macht der Wassermann. Der Wassermann oder der Wassermensch ist jetzt jenes Zeichen, der ganz was anderes macht, was die Tiere nicht können. Die unterliegen ja einer gewissen Notwendigkeit. Aber der Mensch schöpft gerade aus der größten Dramatik, kommt der Wassermann ins Höchste. Ist ja ein Steinbockzeichen, ist ja ein Saturnzeichen, allerdings mehr die geistige Seite des Saturn. Ja, und vom Wassermann geht es dann zum letzten Zeichen, zum Fisch. Und der Fisch ist jetzt das Zeichen vom Winter, wo wir begonnen haben. Jetzt ist der Wassermann hat schon geschafft. Also er hat schon, das ist schon das Geistige jetzt eigentlich überwiegend. Beim Fisch ist ganz kurz noch vor der Phase, wo jetzt diese Triebe aufbrechen. Also die Triebe sind noch nicht aufgebrochen, man kann das genau sehen ja in der Natur in der Zeit, sind es noch fest, in der Mitte ist ein bisschen was so weicher Flaum, aber sind ganz hart noch, Magnolien oder was immer das sind. Und der Fisch zeigt es genau vor, weil er lebt in der Materie drinnen, Wasser ist ja sehr dichte Materie, im Verhältnis zur Luft lebt ja nur der Fisch in einer sehr dichten Materie. Aber er springt so wie die Fischer, die so rausspringen, wo man manchmal dieses Silbrige sieht. Sieht man auch sogar vom Flugzeug aus, wie bei den Größeren, wie das so. Der will raus, er will schon zum Frühling, aber er kommt noch nicht raus. Das ist nicht seine Bestimmung. Er muss noch in dieser ätherischen Flüssigkeit, diesem fruchtbaren, wässrigen, bleibt er drin. Aber er kommt schon so, er springt schon raus. Lebt aber das Leben, das beim Witter jetzt rauskommt, äußerlich und beim Stier, lebt bei ihm in Form eines inneren Strömens, in einer Form einer starken inneren Vitalität. Das Fischartige, also die Lebenskräfte noch im Innern, also unter Wasser, auch im Fisch, kommen jetzt erst nach außen, was im Fisch sich ganz stark als Lebenskraft jetzt manifestiert oder besser gesagt dort einmal webt und lebt, zeigt sich dann manifest erst beim Witter. Und der Witter hat also jetzt wirklich dann den Übergang vollzogen. Und wenn wir noch einmal durchschauen, Witter ist Kardinalzeichen, Stier ist ein fixes Zeichen, der Zwilling ist verbindet. Es kommt jetzt zum Sommer, es beginnt mit dem Krebs, Kardinalzeichen, dann haben wir den Löwen, er fixiert es, hält es fest mit der Bratze. Dann haben wir die Jungfrau also vermittelt, gibt es weiter zur Waage. Bei der Waage geht es jetzt nach unten, in der zweiten Jahreshälfte. Sie übernimmt es und schafft den Durchbruch, weil sie die Waage ist. Bei ihr ist ja die Waagschale und das geht also dann nach unten. Das nächste Zeichen ist dann der Skorpion, ist ein fixes Zeichen. Er hält, er macht es ernst, also er schafft es jetzt, den Todesprozess wirklich in der Wirklichkeit. Und dann kommt der Schütze ist vermittelt. Der Todesprozess ist ja schon da, aber er gibt schon ab zum Steinbock, wo sie eben die Sonnenbewegung, also die Tagesbewegung wieder zunimmt. Das heißt, das lichte Element kommt wieder durch. Also ist der Steinbock ein fixes Zeichen, der Wassermann ist dann Kardinalzeichen, der Wassermann ist ein fixes Zeichen und der Fisch ist das übergängige Zeichen hin zum Frühling. Das sind die Qualitäten kardinal, fix und veränderlich. Das wird beides nicht in der Astrologie ausgeführt, aber ist fürs Verständnis für viele andere Sachen wichtig. In der indischen Astrologie gibt es das auch und da sind das die Gunas und diese Gunas spielen eine große Rolle in diesem ganzen der Geomantie in Indien und in der Ayurveda-Medizin. Das ist in dem Fall das Rajaguna, das die dann Tamas und Sattva. Raja ist das Männliche, heißt ja auch mal Raja. Dann das Weibliche ist das Tamas-Element und Sattva ist das Ausgleichende. Spielt bei dem Vastu, glaube ich, das ist die Geomantie im Indien. Vastu ist ja. Ja, was du heißt es. Das ist das, was man im Chinesischen als Feng Shui und so weiter hat. Ich sage im Chinesischen, weil es ja von China kommt, nicht von Japan. Die spielt eine große Rolle in der Medizin und überall. Und da wird es näher ausgeführt. Nämlich auch ausgeführt, wie in 28 Tagen, also im Mondumlauf, die Seele angebunden wird. Oder das Geistige angebunden wird an die Seele, wie dieser Übergang stattfindet. Jeden Tag anders. Die haben das genau in der Astrologie gemacht. Eingebaut und spielt eine größere Rolle wie bei uns, weil die drei Begriffe sagen nicht unbedingt viel. Warum ich jetzt auf das noch einmal zurückkommen bin, ist, weil wenn wir jetzt uns das Trigon anschauen, ist nämlich jetzt auch noch was, es sind die drei tierischen Qualitäten gleich, es ist immer weiblich oder männlich, aber alle drei decken die drei Qualitäten noch. Eines ist kardinal, eines ist fix und eines ist labil. Jetzt haben wir das perfekte Zeichen. Also da ist alles, also die perfekte Konstellation, da ist alles drinnen. Also ein Trigon, das hat viele Schichten und wird immer besser, je mehr wir über das Trigon sprechen, ist es das göttliche Dreieck. Also da, und da sind also jetzt die drei Zeichen auch nochmal verteilt. Jetzt haben wir die drei Elemente und Sie sehen in jedem, also ihr seht in jedem Horoskop steht ein Vokat. Kardinal, fix, labil, sagt wenig, aber es kommt oft vor, das Element, der Dreieraufbau. Der eine bricht einmal bis der Rambock, der andere befestigt es, der dritte gibt es wieder weiter. Abgeben muss man immer. Da soll ich nie was behalten wollen, weil das geht nicht. Also behalten kann man gar nichts. Man kann im Frühling.
Diesen Waschschluss,
ja,
so
ja.
Da ist aber kein Dreierrhythmus drin, nicht? Da muss ein anderer Rhythmus da sein bei 28 Tagen.
Ja, der Mondenrhythmus. Nein, das ist jetzt kein Dreierrhythmus. Nein, das ist kein Dreierrhythmus, sondern es wird jedes Element noch einmal ausgeführt, überhaupt das Element, wie sie das anbindet, zum Beispiel bei einem Mondumlauf von 28 Tagen. Das wird also noch einmal ausgeführt, wie da das Element zur Geltung kommt. Hat nichts zu tun mit dem, was man jetzt... Ich habe nur gesagt, das hat noch weitreichendere Anwendungsmöglichkeiten im Indien. Hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt gesagt haben, mit dem Dreierlauf. Hat es auch zu tun in der Astrologie, aber es geht darüber hinaus, dass man auch den Mondumlauf, da gibt es ja auch drei Dekanate. Es gibt die ersten 10 Tage, die zweiten 10 Tage, die dritten 10 Tage, bei 29 Tagen Mondumlauf, 29,5. Also da wird es auch verwendet dann. Aber die Dreiheit bleibt so, wie wir sie jetzt gesehen haben.
Und diese 28 Tage haben wir dann einen Zwölferrhythmus.
Ja, das Mondenjahr überhaupt. Es gibt ja Sonnen- und Mondjahre und im Allgemeinen hat man ja Mondjahre, wir haben auch das Mondjahr immer gehabt, man kann auch, es ist dasselbe, wenn man die Tage, die der Mond, also nicht die, es fehlt beim Mond was, weil es sind ja nur 29 Tage. Auf mehr kommt der Mond ja nicht und das ist schon die höchste, das ist schon das längste Sonnen, die längste Sonnenperiode, Sonnenmonat kann man eigentlich nicht sagen, aber die längste, weil der Mondumlauf selber ist ja nur 27 Tage, aber es muss der Mond ja dann der Erde nachziehen, jetzt macht er eben diese Korkenzieher, diese Spiralbewegung, das sind dann 29,5 Tage.
Und dem Sonnenjahr würden wie viele Tage entsprechen?
Ja, das Sonnenjahr hat 365 Tage, weil ja die Sonne nicht genau am Grad geht. Weil wenn es nämlich genau am Grad am Tag passieren würde, dann wären sie 360 Tage. Das macht es aber nicht, die Sonne. Durch die Präzession verliert es das nämlich. Durch die Rückwärtsbewegung verliert es, eben durch die Gravitationskräfte wird es zurückhalten. Sonst wäre es einfach. Sonst hätten wir 360 Tage, aber die haben wir eben nicht.
Aber dann müsste das, also zur Entsprechung für Mond, müssten es dann 30 Tage sein beim Mond.
Ja. Und das geht eben nicht.
Haben wir auch nicht.
Nein, eben, die haben wir eben auch nicht. Nein. Da wird immer geflickt, nicht? Also diese ganzen Mondländer, also islamischen Länder und so weiter, jüdischen Kulturkreise und so, die haben ja überall das Mondenhafte. Nicht? Das ist also das Mondenhafte. Die haben nicht das Sonnenhafte. Das ist alle Feste, früher waren ja Mondenfeste, vor allem das Vollmondfest, also Das sind also, da verwendet man immer den Mond, weil die eben das Sonnenhafte abgelegt haben im Laufe der Zeit, weil das Mondprinzip ein anderes Prinzip ist, ein reflektorisches Prinzip ist, also kein Realitätsprinzip, sondern da spielt man sich frei, indem man mit Bildern arbeitet. Also,
stimmt ja. Das, dass die Erde früher mehrere Monde hatte?
Dazu kann ich gar nichts sagen, ob es mehrere Monde hatte. Nur so viel, der Mond hat früher andere Umlaufbahn gehabt, eine viel nähere. Er war ganz in der Nähe von der Erde. Und dass es vielleicht mehrere waren, aber von selben Substanz, ist denkbar, weil der Mond ist ja nicht rausgesprungen, so wie jetzt, sondern es ist ja eine zähe Masse. Und die ist rausgesprungen, dass da mehrere kleinere waren. Ich habe das noch nie gehört, ich kann auch nichts dazu sagen. Ihr könnt mir aber denken, das ist in der Frühzeit. Allerdings ist der Mond nichts Zugeflogenes, wie in der Astronomie, wo man glaubt, er kommt von irgendwoher. Er ist die Erdsubstanz in aller gereinigtester Form, gereinigt von allem Geistigen, nämlich ja. Das Todesprinzip schlechthin, weil der Mond ist ja strukturlos, also strukturlos heißt, es ist keine Kräfte, keine Formkräfte in der Materie und was Toteres gibt es ja dann nicht mehr. Aber es ist ein Erdprodukt, also seelisch gesehen auch ein Ausscheidungsprodukt. Und wenn jetzt dieser Mond so zähartig rauskommen ist und sich da irgendwie allmählich die Laufbahn, die Distanz so gesucht hat, auch seelisch gesucht hat, auch ein seelischer Vorgang, kein toter Vorgang, kann man sich schon vorstellen, dass es vielleicht 3 oder 4 Monde gab. Also, ich habe aber noch nie was darüber gehört, nur dass der Mond viel näher war früher. Das hat sich erst, das ganze Planetensystem hat sich erst eingespielt. Ja, jetzt, bevor wir zu dem Horoskop kommen, noch einmal von Goethe und dann noch anderes anschauen, wollte ich eigentlich noch auf eines kommen, was einem doch irgendwie Frage wert sein kann. Wir leben ja im Fischezeitalter und das dauert auch noch länger. Wir haben es letztens auch schon gesagt, das Fischezeitalter oder die Fischekulturzeit begann dann so im 15. Jahrhundert, 14 oder 13. Und da hat auch noch entsprechend lang, also so 350 Jahre gibt, dauert es noch ungefähr, weil es sind nur 5 Grad sind noch durch zu passieren. Interessant, da habe ich nämlich da gerade gelesen, da steht drinnen, Fischezeitalter, das dauert noch bis 3573. Also bis 3573 dauert es noch. Es hat also im 15. Jahrhundert begonnen und das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, in dem auch der Goethe gelebt hat, in dem auch Rudolf Steiner gelebt hat, in dem wir leben, und das wird immer in Verbindung gebracht mit dem Materialismus, also Fischezeitalter, Materialismus, das ist dasselbe. Also zumindest gehört das zusammen, ist ein gewisser Kausalnexus. Aber wieso ist es ein Kausalnexus? Also, wie kommt das eigentlich her? Sind die Fische so materialistisch? Also, das kann man so spontan sagen, würde man nicht sagen, dass einem das so auffällt.
Mhm. Du hast gerade vorher gesagt, sie leben in der dichtesten Atmosphäre.
Ja, das wollte ich auch. Auf das wollte ich gleich kommen. Du hast das vorweggenommen. Das ist sehr gute Einwurf, so ist es nämlich. Aber ich möchte es ein bisschen jetzt so abtasten. Also, die Fische, das gibt ja nämlich Rätsel auf. Zuerst einmal gestaltmäßig, also die Fische sind ja so gestaltmäßig, sind ihnen die Beine zugeordnet, und also die Füße zugeordnet, und wenn man die Kräfte nimmt, die überhaupt den Menschen formen, so beschreibt es Rudolf Steiner recht einfach, aber doch recht tiefsinnig. Das erste ist einmal die Aufrechtlage. Also das Aufrecht ist das Wichtigste, das heißt der Kopf, der Witter, sind wir beim Kopf, weil er muss ja, Mendel muss in die 4 Richtungen, in die 4 Himmelsrichtungen einsetzen, einklinken, er muss die Gravitationskräfte beherrschen, und eigentlich, wenn man steht, fällt man jede Sekunde in Wirklichkeit um. Also länger als eine Sekunde könnte man gar nicht ohne dieses Einrenken, also ausbalancieren,
Das sind also die Aufrechtlage, und die Aufrechtlage kommt vom Witter, denn dem Witter sind die Aufrechtkräfte gegeben. Das ist eine Witterkraft, das ist auch eine Saturnkraft beim Steinbock. Der Steinbock macht es mit der Materie durchs Rückgrat und durchs Knochensystem. Das ist ja ganz kristallin, die Steinbock-Wesenhaftigkeit. Der Witter macht es nur im Geistigen. Der zieht mit dem Geistigen nach oben. Also der Witter ist deshalb der Kopf. Der Kopf und der Witter, und Rudolf Steiner nennt es die Aufrechtlage. Das ist ganz interessant. Der Mensch als erhobenes, nach oben blickendes Wesen. Es kommt jetzt ein Schub von unten, also die ganze Luft geht jetzt von unten und kommt da rein in den Kehlkopf. Also wir haben eine Bewegung von unten nach oben, es geht immer nach oben bei diesen oberen Zeichen. Und da ist eben die Tonbildung und die Lautbildung eben die Sprache. Also da sind wir dann bei der Sprache. Und bei den Sprachorganen vom Herzen zum Kehlkopf geht das Ganze. Und, das klingt ganz unscheinbar, wenn man das auch vergisst, Richtung nach vorne. Wir schauen immer nach vorne. Man sagt ja auch beim Autofahren, wenn Sie jemanden nicht ausgehen, fahre immer der Nase nach. Das war nicht zu empfehlen, aber die Richtung nach vorne ist selbstverständlich. Aber wir könnten auch die Richtung nach Osten haben. Wir könnten beide Richtungen haben, nach vorne haben wir aber nicht. Die Richtung nach vorne ist auch schon ganz wichtig, das vergisst man meistens. Ist also, das erste wäre dem Witter zugeordnet, das zweite wäre also bei den Sprachorganen dem Stier zugeordnet, die ihm vom Skorpion eingemeißelt wurden. Weil die Zeichen immer aneinander arbeiten. Das dritte ist die Symmetrie, also das Zwillinghafte. Alle Glieder sind symmetrisch und damit ordnet sich der Mensch ein in den Raum und erhält eine gewisse Gleichgewichtslage. Die Symmetrie ist ja ein ganz typisches Charakteristikum des Menschen überhaupt, dass er symmetrisch ist. Er müsste nicht symmetrisch sein, aber er hat zwei Hände, er hat zwei Beine, er hat zwei Augen. Also die Symmetrie ist ein wichtiges Element. Das heißt, wir haben da den Zwilling überhaupt bei allem, was symmetrisch ist. Das erste war also der Kopf mit dem Witter, dann haben wir den Stier mit dem Kehlkopf und mit der Sprache. Das dritte ist also mal, sind die symmetrischen Kräfte, also die Zwillingskräfte. Dann geht es weiter, weil wir kommen ja dann zum Krebs, die Eingeschlossenheit, die Abgeschlossenheit, das ist der Brustpanzer. Rudolf Steiner nennt den Krebs auch Panzer oder Brustpanzer. Man muss nicht Krebs sagen, man kann auch sagen Brustpanzer. Weil das heißt ja, jetzt ist das Innere, also vor allem das ganze Herz mit einem Panzer mal eingeschlossen. Da gibt es aber einen Unterschied. Es gibt einerseits Herz und Lunge. Das Herz wäre ganz autonom, hat nichts zu tun mit der Außenwelt. Aber durch die Lunge bedarf es doch eine Anbindung ans Äußere durch die Luft. Es muss zuerst einmal die Luft reinkommen und sonst kriegt ja das Blut auch keinen Sauerstoff. Und somit ist das halb abgeschlossen, aber ganz abgeschlossen ist dann eigentlich erst die inneren Organe. Und das trennt Rudolf Steiner auch, indem er das eben näher ausführt. Das eine hat zur Außenwelt wenig Beziehung, das andere ist das eigentlich Innere, Magen, Gedärme, Leber, Milz, alle Organe, und das wird also dann durch die Bauchwandung getrennt. Wir sind also dann bei der Symmetrie, geht es dann weiter eben zum Krebs, zum Löwen, und dann sind wir bei der Jungfrau mit den inneren Organen. Dann geht es zur Gleichgewichtslage bei der Waage, da ist jetzt die Gleichgewichtslage das Entscheidende, was eigentlich die Waage zu verrichten hat, wo sie das untere im oberen Spiegel, jetzt kommen die Reproduktionsorgane, sind wir beim Skorpion, die Oberschenkel, beim Knie und Unterschenkel und dann die Füße. Ganz nach dem Boden, für die Erde ausgerichtet sind jetzt einmal die Füße. Das ist die Melodesie, das heißt, das wird gar nicht abgeleitet vom Kosmos, das wird vom Menschen in den Kosmos projiziert. Es ist umgekehrt. Das heißt, wir leiten uns gar nicht so ab, das hat jemand was ausgedacht, sondern das wird hineingespiegelt und so kommt es eigentlich auch zustande. Zugrunde gelegt ist ja schon am Saturn, dass der Mensch physikalisch ist, also als Apparat, also überhaupt physisch ist es schon zugrunde gelegt, ganz am Anfang schon bei der Saturnzeit. Und die Füße sind ja so ganz unten, das heißt, da berührt der Mensch erst überhaupt den Boden. Früher kommt er gar nicht so weit runter. Und die Füße sind noch den Erdboden konstruiert. Es ist ja eines der ganz großen Wunderwerke, sind die Füße überhaupt. Warum? Weil mit dem geringsten Materialaufwand, der größte Effizienz,
erreicht wird. Wenn man sich vorstellt, diese zarten ganzen der Füße, also die Ausführung der Füße, wie zart und fein die sind, wenn man sich vorstellt, die ganzen die ganzen Armee, die ganzen Krieger und ganzen Soldaten, die sind ja mit einem Rucksack von 30, 40 Kilo oder mehr, sind die also hunderte, tausende, 5.000, 6.000 Kilometer ständig täglich marschiert. Also ohne, dass man da den Fuß ausgewechselt hat, geschmiert hat, Service gemacht hat, geht das alles selber.
Und zu sehen auch sehr viele Knochen, also ich glaube 40 Knochen.
Ja, ja, ganz feines, reines Wunderwerk. Ist ein reines Wunderwerk und ist also einerseits ein Abbild des Gewölbten, des Gewölbes oben und gleichzeitig ist es fürs Irdische gemacht, das ist ein reines Wunderwerk. Und wenn man sich vorstellt, gleichzeitig als Tänzer, als Balletttänzer, als Eurythmist und so weiter, ist das Allerkünstlerische neben der Hand, das Künstlerische als ein Wunderwerk. Und da begegnet der Mensch also jetzt dem Stoff, das Thema ist angesagt Stoff. Und die Fische, wir haben es schon einmal gesagt, sind das typische Zeichen, wo alles fließt. Also die Fische sind im Wasser selber und haben diesen Reichtum, dass sie zerfließen wie bei ihrer Nachkommenschaft. Also da entsteht ein ungeheurer Reichtum, weil sie sich nicht auf drei oder vier konzentrieren, sie sind großzügig, verschwenden alles, jetzt entsteht also ein gewisser Reichtum des Fließenden. Und mit dem 15. Jahrhundert entsteht genau dieser Reichtum des Fließenden durch den Handel. Denn Fisch, sagt auch Rudolf Steiner, das Zeichen Fisch heißt Schiff und nicht Fisch. Denn früher war, also das Zeichen Fisch, das schaut so aus, das heißt zwei Schiffe. Und die zwei Schiffe waren dann so verbunden, und so hat das ursprünglich Zeichen ungefähr ausgestattet, und die Schiffe früher hatten überall so martialische Fische drauf. Also so große Delfine, die, so wie die Wikinger, das war früher überall. Also ganz wirklich. Und deshalb nehmen wir das Zeichen. Wir nennen es zwar Fisch jetzt, aber es heißt eigentlich Schiff. Und das Zeichen kommt vom Handel, sagt der Steiner. Es ist ein Handelszeichen. Wobei die zwei Schiffe in beiden Richtungen angedeutet waren. Also wenn das eine Schiff so war, im ersten ursprünglichen Zeichen und davor der Fisch war, war das zweite Zeichen so und der Fisch so. Mhm. Nämlich Handel, hin und her fahren. Der Handel beginnt schlagartig jetzt im 15. Jahrhundert. Er beginnt schon einmal, wenn man es kurz überschaut, mit den Europäern, die nach Südamerika gekommen, also die Spanier waren die größten Portugiesen, und es wurden also die interessanten Güter dann nach Europa transportiert, auch mit Raub, mit Mord und so weiter. Aber entscheidend, es entstand ein großer Warenverkehr, also es Handel hat stark zugenommen. Jetzt kommen dann die Engländer, die lösen jetzt die Spanier ab und fahren bis nach England, bis nach Indien, bis nach Afrika und beginnen jetzt so regelrecht ein Handelsprinzip aufzubauen. Das heißt, das geht über längere Zeit in Kalkutta, wo die stationiert waren, haben dann so Steuereintreiberrechte erworben von den bengalischen Mogulen, haben dann dort Tee gekauft in Indien, in China, haben den Tee verkauft, sind dann drauf gekommen, man kann selber einen Tee anpflanzen in Indien und haben die Teeplantagen gemacht, die haben sie dann nach Amsterdam gebracht, dann nach London, haben das verkauft, und das Geld haben sie die Negersklaven in Afrika gekauft, die Negersklaven haben sie nach Amerika verkauft, haben dort die Neger anbauen lassen in Tabak, und der Tabak haben sie auf der ganzen Welt verkauft, gleichzeitig in Bolivien die Silbermine haben sie eingeschmolzen, die Silber haben sie in die Bahn geschmolzen, haben sie wieder in Indien verkauft, es entsteht der Welthandel, die ganze Karibik haben sie erobert, sie haben ja alles erobert, die Engländer, also die waren ja vor den Amerikanern, und haben ein Welthandelssystem aufgebaut. Das war aber nicht mehr zu durchbrechen, weil wenn man die Hand überall drauf hat, kann man das natürlich ideal ausgleichen. Man braucht einen Tee, braucht man Zucker. Karibik, Zucker, Tee, Indien, Tabak, Amerika. Dann die ganzen Spezereien vor der Indien, da waren ja die Holländer, die wurden abserviert nach Indonesien, kamen schon die Engländer, haben also Pfeffer und so weiter. Dann die Textilien, man hat das dann Textilien, also Baumwolle in Indien angebaut, die haben wir nach England gebracht, haben was verarbeitet, dann haben wir es wieder in Indien. Also der Handel beginnt in einer ganz anderen Dimension jetzt. Das ist nicht mehr ein kleiner Handel, sondern gewaltig. Und was vor allem beginnt, ist der absolute Terror jetzt. Der Terror gegen andere, weil das ist das Prinzip des westlichen Menschen überhaupt, dass man eine religiöse Motivation hat. Und die wurde damals schon definiert, und zwar Humanität und Vernunft. Und die Westlichen, also Engländer, haben gesagt, wir haben eine große Bürde zu erfüllen. Also eine Bürde, die Flyliner also auszusackeln. Und Humanität heißt immer was anderes, als wir glauben. Das haben wir ja schon gesagt bei der Französischen Revolution. Das heißt also nicht unsere Vorstellung von Humanität. Auch Menschenrechte heißt nichts, was wir, also wenn man jemand hört, Menschenrechtsorganisationen besuchen, dem Irak, das heißt immer Terrororganisationen. Also das sind die schlimmsten, sind die gefürchtetsten lokalen Organisationen. Gefürchtet hat das Militär. Das Militär fürchtet niemand so. Aber die, wenn die einmal dort sind, dann wird es schlimm. Weil die sind die, die jetzt ganz anderes Bild aufbauen und das ist entscheidend, dass dann die ganze Maschinerie losgelassen wird, um dort zu intervenieren. Das sind die Unschuldigen. Ich habe es gesehen, dass keine Kinder ermordet und so weiter. Wir kennen die Berichte. Also das Englische nimmt einmal solche große Dimensionen im Handel.
Ist das aber nicht der Journalismus, der sagt, ich habe...
Das ist der Journalismus. Der Journalismus heute ist aber kein Journalismus wie früher. Früher hat sich jemand zusammengetan und hat gesagt, ich möchte die Wahrheit sagen, ich bin ein investigativer Journalist, wie man so sagt. Jetzt sind die Medien institutionalisierte Konzernmedien. Die haben nicht den Auftrag, dass sie was berichten, sondern die arbeiten mit der politischen Korrektheit, also mit denen, die Machtmittel haben, zusammen. Die gehören denen. Und darum ist das klar, das machen die Medien im Auftrag von denen, die die Medien in eine gewisse Richtung lenken. Und dieser Kolonialismus geht also weiter, wir sehen es auch in Libyen, das ist ein gutes Beispiel, also wie ich sage, weil es wenig bekannt ist.
Dann sind diese Menschenrechtsorganisationen Zuträger für die Medien?
Ausschließlich. Das weiß jeder, der die Kriege kennt, ausschließlich. Nicht, dass es auch nicht Gute gibt, das ist ja keine Frage. Wenn jetzt eine anthroposophische Gesellschaft irgendwo hinfährt, das heißt nicht, dass jetzt jeder böse ist, das ist gar keine Frage. Aber diese NGOs, die haben die Aufgabe, jeder hat seine Aufgabe in sich. Der militärische Teil hat eine Aufgabe, das ist klar. Dann die Medien haben eine Aufgabe. Und diese Menschenrechtsorganisationen, die sind so gefürchtet überall. Also, ich weiß es auch in Jugoslawien, da hat mir jemand gesagt, das ist Aussage. Warum? Ist es eine NATO-Konferenz? Sagt er, na, schlimmer. Sage ich, Zionisten-Konferenz? Sagt er, na, viel schlimmer. Sage ich, ja, welche? Sagt er, das haben Sie immer gesagt. Sage ich, was? Menschenrechtsorganisation. Ich habe gesagt, dann ist es verloren. Dann ist sie aber eben verloren. Na, weil das sind die etwas von einer ganz anderen Weise darstellen, von der menschlichen Weise, wo jeder mitleidet. Es bekommt jeder jetzt die Tränen. Ist das nicht furchtbar? Und dann sagen die meisten, da muss man eingreifen. Ja, da muss wieder Ordnung her. Und das wird aber vorbereitet. Ich meine, es gibt es sich halt so in der Realität. Wir wissen das, wie das überall war. Das ist ja
eine Dreigliederung, nicht?
Ja.
Ja, also das Soziale.
Ich will jetzt nicht sagen, das sind anständige Menschenrechte, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber die Mächtigen, die sind ja von mächtigen Institutionen, da denke ich mit einem klaren Auftrag, nämlich ihr Plan soll oder ihre Pläne zu unterfüttern. Und da brauche ich eine öffentliche Meinung, die sagt, jawohl, das lassen wir uns nicht länger gefallen und so weiter. Also ich will das gar nicht länger ausführen, das ist aber so, ist ein Teil dieser Strategie. Wie das ja auch im Irak war, wo man diese Geschichte mit den Kindern gebracht hat, mit dem Brutnest. Kennt ihr das, gell? Die Geschichte. Also gibt ja viele so Geschichten. Auf alle Fälle, das Englische hat also mit dem Welthandel begonnen. Die Fische sind trotzdem nicht materialistisch. Wir finden es trotzdem nicht, dass er immaterialist. Materialismus lässt sich nicht rauslesen aus dem. Es lässt sich der Welthandel rauslesen, es lässt sich die Reichtum des Welthandels rauslesen und das Transportmittel Schiffe und Flugschiffe. Man hatte die Flugzeuge früher Flugschiffe genannt, also es geht im Wasser und in der Luft. Aber der Materialismus liegt nicht im Fisch drinnen. Das müssen wir einmal können wir das klar eigentlich fassen, weil der Fisch wird beherrscht vom Jupiter und vom Neptun. Und erhöht ist die Venus. Alles drei sind die Liebeszeichen. Es gibt drei Liebesplaneten. Die Venus ist das, was man als sinnliche oder erotische Liebe bezeichnet. Es gibt die höchste Oktav, das ist der Neptun. Und der Neptun ist die höchste Form der Liebe, weil da geht ein Wesen im kosmischen Dimension mit dem anderen völlig auf. Es wird wesensgleich. Das heißt, es gibt keinen Unterschied mehr. Und das ist ja Liebe. Der eine geht mit dem anderen völlig auf Intuition. Also man wird zum anderen.
Und das in kosmischen Dimension. Und diese ganzen Zeiten, man sieht ja optisch, sind alle stoffbefreit. Die arbeiten nicht mehr an der Materie, denn die Venus, wir haben sie ja eh schon aufzeichnet, da steht das Geistige, das Solare über dem Kreuz, über der Stoffe. Das ist also der Geistige, vergeistigt die Zeit. Hat alle Materiearbeit abgeleistet, die Materie ist durchlichtet, ist ein ganz geistiges Zeichen, die Venus. Wenn wir jetzt haben den Jupiter, ähnlich, wir haben da das Kreuz, und hier ist der Parabolspiegel, der eben auch in die geistige Welt reinschaut, in die höchsten Sphären, Jupiter, nicht das Weisheitsplanet und so weiter. Und das ist der Planet im Mesokosmos, also wenn wir das Wort verwenden, zwischen kosmischen und irdischen, wo jetzt Liebe so entstehen soll, durch Realität in sozialen Institutionen. Also eine Gesellschaft muss so stark das Bildungsmäßige in richtiger Weise fördern, das Kulturelle in richtiger Weise, das Rechtswesen, zwar, dass überhaupt sowas entstehen kann. Das nützt gar nichts, wenn jemand sagt, wir lieben uns, es muss besser, es muss in die Institutionen einfließen. Das sind die, die wirklich in die Gesellschaft konkret was realisieren wollen, von diesem Prinzip, Idealismus, Bildung und so weiter. Und das dritte ist aber der Neptun, und wir sehen beim Neptun, da ist eben auch unten das Kreuz. Der hat die Arbeit schon verrichtet. Und die drei Planeten sind im Fisch. Der beherrscht wieder vom Jupiter den Weisheitsplaneten. Erhöht, also beziehungsweise erhöht ist die Venus, überhaupt die höchste Form der Liebe, die Venus, die sie ausgießt. Und das dritte ist der kosmologische Planet, der Neptun, der ganz einzigartig im ganzen Kosmos, da hört der Mensch auf zu existieren als eigenes Wesen, er verschmilzt mit der kosmischen, in kosmische Dimension. Also da ist nirgends der Materialismus drin, so Fisch. Finden wir auf keinen Fall. Ist ein visionäres Zeichen. Ein Zeichen, das ich gar nicht trennen kann von der Umwelt. Das immer verschwimmt. Deshalb leben Fische ja so eine Traumwelt auch manchmal, weil sie eine Ersatzwelt brauchen für die harten Gegensätze. Darum sind Fische auch meistens Künstler, oftmals Künstler. Weil da haben sie eine eigene Welt, wo sie frei gestalten können. Da gibt es keine Gesetze oder keine Matrix. Da müssen sie, also sie nicht irgendwie unterordnen, da können sie eine eigene Welt realisieren. Darum sind viele Fische sind eigentlich künstlerisch tätig. Also wir finden es beim Fisch nicht. Aber wo wir es finden, das ist, ganz unten. Das ist woanders. Ja, das geht schon. Wo wir es finden, ist woanders. Und zwar, wir leben in Zeit des Materialismus, in Zeit der Fische, wir finden es aber nicht. Das sagt jeder und es ist nichts da beim Fisch. Ja, was du sagst, ist richtig. Dass der Fisch in so einer dichten Materie lebt, ist er reingefallen. Ich glaube, du hast das ja schon öfters auch gesagt. Als Vogel ist er reingefallen. Aber wenn wir jetzt den Kreis nur so hernehmen, ganz einfach, und wir haben Aszendent Fisch, also Periode, Fischperiode, dann haben wir den ersten Quadranten, so nehmen wir den ersten Quadranten, den zweiten Quadranten, den dritten Quadranten, und hier den vierten Quadranten. Das ist gar nicht so wichtig, aber gut. Jetzt haben wir den Fisch, das heißt die Sonne im Jahreskreislauf bewegt sich also so und wir tragen dann die ganzen Planeten so ein. Jeden Tag. Jetzt haben wir gerade weiter.
Wo sitzt der Witter?
Der Fischer. Okay. Ja, ich komme zum Witter gleich. Ja. Das ist der Fisch. Wir leben jetzt im Fischezeitalter. Das heißt, die Sonne geht im Frühling bei der Tag- und Nachtgleiche im Fisch auf, bei unserem tropischen Tierkreis. Also sie geht in den Fischen auf. Da sehen wir nichts vom Materialismus, haben wir schon gesagt. Sehr wohl aber von dem Reichtum des sich verströmenden Seehandels und schließlich der Flugzeuge. Jetzt ist aber der Fisch, geht das erste Haus. Sagen wir, es ist nur Fisch, dann geht es rein ins zweite Haus und das zweite Haus ist, wenn da der Fisch ist, wäre vor dem Fisch der Wassermann. Wir kommen also vom Wassermann, na, das ist plötzlich noch, der Witter ist der nächste, der Fisch, das stimmt schon, es geht jetzt so rum. Nach dem Fisch ist der Witter, wir haben also da, müssen wir jetzt eintragen, den Witter. Das erste Haus haben wir jetzt, ist das zweite Haus jetzt der Witter, das dritte der Stier. Wir brauchen gar nicht mehr als die drei Sachen. Also, erstes Haus ist automatisch
weil der Fisch ist der Aszendent und der herrscht auch ein ganzes Haus. Das ist die Aszendentspitze, nämlich bis daher, also Fisch. Das wäre der persönliche Ausdruck, kann man jetzt näher untersuchen. Es geht weiter ins zweite Haus, Witter. Wir haben jetzt ein Horoskop von einer Periode und das ist immer das Niedrigste, was Menschen gemeinsam wollen, ist immer das Niedrigste. So wie wenn man einen Staat befragt. Wenn man die Österreicher fragt mit 100 Fragen, hochgeistig oder weniger geistig, was ist der Wunsch? Dann kommt mit Sicherheit raus, dass man mal reduziert auf 10 Fragen und auf 5. Der Politiker, der muss ja wissen, bitte, also, er muss das ja komprimieren. Da wird stehen, wir wollen alle mehr Geld, mehr verdienen. Wir wollen die Gesundheitsversorgung, das gratis ist, keine Zweiklassenmedizin. Wir wollen die Schulen und Kindergärten gratis haben. Wir wollen gesunde Umwelt und schöne Wohnungen. Ist klar. Also Egoismus, muss jetzt der Staat durchsetzen. Wie kommt der, braucht ja Geld dazu. Also es kommt immer aufs Niedrigste. Es kommt nie was raus, dass jemand sagt, ich möchte, dass die Natur nicht verbaut wird, dass alle Häuser wieder abgerissen werden, damit ich schön also am Sonntag spazieren gehen kann. Also jeder sagt, ich möchte eine ganz schöne, wunderschöne Natur, möchte man bei Haus bauen, aber noch nie niemand mehr. Also ja, bitte, dann soll es so bleiben. Also man muss immer jetzt bei so einer Sache darf man nicht ins geistige Hoch hinaufgehen, sondern was will zum Beispiel ein ganzer Staat oder was will also ganz Europa oder so. Na, was der will im zweiten Haus, sind wir jetzt im Haus des Stiers und da geht es ganz eindeutig, geht es ganz dick um Materie, um Vermögen, um Besitz, um Fakten, die ich mir unter den Nagel reißen kann. Da geht es um das Vermögen, aber wie nehme ich das Vermögen? Beim Witter mit Gewalt. Der Witter ist das marsische Zeichen, ist der Kämpfer, der Krieger. Es wird geraubt, geplündert und gemordet. Also das heißt Raub, Blut und kann nichts anderes heißen, weil beim Witter in dieser Kunst ist ja kein Geistiger, ist ja kein Künstler, ist das Horoskop, sondern das ist ein Horoskop eines Staates, das heißt, da will jeder sich bereichern, indem er dem anderen den Kopf abschneidet und sich was holt. Das zweite Haus heißt Raub, Mord, Plünderung. Und zwar in schlimmster Art. Und davon kommt jetzt genau diese Sachen, die der Kolonialismus und was bis heute ist. Das kommt nicht vom Fisch. Es kommt vom zweiten Haus. Da geht es um das Wichtigste, um das Vermögen, um die Grundlage des Materiellen. Es wird geraubt, weil der Witter ist der Räuber in dem Fall. Der ist also, das ist das dritte Zeichen, aber ist jetzt der Stier. Das wäre von Natur aus ist das Zeichen, das Haus des Stiers. Fällt aber in den Witter. Folglich steht der Witter in dem Haus und nimmt sich das Vermögen, Substanz, Immobilien, Schätze mit Gewalt. Der ist ja ein Maßzeichen. Der Mars wird so. Er holt sich mit Waffen, Gewalt und so weiter. Jetzt geht es zum dritten Haus, das ist der Zwilling. Kommunikation, Austausch, Luftigkeit, Neues hin und her bewegen, Wissenschaft. Und das ist jetzt im Stier. Da welche Wissenschaft wird es jetzt geben? Eine Stoffwissenschaft. Das ist ein festes Zeichen. Der interessiert das Feste, was Realität ist, Stoffeswissenschaft entsteht. Was ist das? Nun, der Materialismus, wie wir so vereinfacht sagen. Ist ganz klar, kommt von dem Haus, das von Natur aus dem Zwilling zugehört, von diesem zu wissen, aber vom Stier besetzt ist. Und der Stier in der Phase interessiert sich, wie kann man ökonomisch Stoffe herstellen, Stoffe raffinieren, welche Vorstellung hat der Mensch überhaupt bewusstseinsmäßig, stammt das Bewusstsein eben vom ökonomischen Unterbau, von der Materie, oder ist es eigene Substanz, die unabhängig vom Stoff existiert, die geistig erzeugt wird? Also da sicher nicht, da wird es nicht, werden wir es nicht finden. Es ist klar, der Fisch ist es nicht. Es ist der Räuber hier, der Witter, und die Stoffeswissenschaft, der Materialismus kommt vom Stier. Also, jetzt geht es aber weiter, wir haben ja den Deszendenten herüber, die Jungfrau. Und die Jungfrau ist auch ein Stoffeszeichen, aber anderer Art. Ich muss es vielleicht ein bisschen ausführen, weil das ist sonst, wird sonst nicht weiter ausgeführt. Bei der Jungfrau ist ein kompliziertes Zeichen. Also prinzipiell, Jungfrau hängt zusammen einmal mit der Materie, weil ihr fällt ja die Ernte zu. Sie kriegt von Natur aus einmal die Ernte im Herbst. Also sie fährt die Ernte ein. Ist selber gar kein materielles Zeichen, aber die Lebensaufgabe besteht
durch Vernunft die Materie analysieren, qualifizieren, ökonomisch wertvoll vertreiben. Und das geht nur durch Analyse, durch Mathematik, buchhalterisches Einteilungen, Statistiken. Also diese ganze genaues Zeichen schaut sich alles genau an und weiß, nützlich, nicht nützlich, verwertbar, nicht verwertbar. Und sehr pinkelig. Sehr pinkelig. Genau, also das Buchhalterzeichen. Beispiel ist schon schlimm, wenn das einmal irgendwo fällt. Das sind nur das Lebensland, was da jetzt noch dran hängt. Und andererseits ist die Jungfer das Krankheitszeichen. Warum? Weil der Jungfer ist das Gedärme und der ganze Darmtrakt, das Gedärme zugeordnet. Und da darf nur das sein, was ganz hygienisch ist bei der Jungfer. Wenn die Jungfer irgendwo etwas kriegt, wird sofort krank und Stoffwechselkrankheiten. Mhm. Weil der Darm ist eine ganz heikle Sache, wird meistens also etwas weniger berücksichtigt, aber da ist ja der Herd für die ganzen Bazillen und so weiter. Also die Jungfrau muss immer so schauen, welche Materie darf ich mir integrieren? Ist das gut für mich, ist das schlecht? Also die ist ganz mit dem beschäftigt, da geht es aber ganz schief, wenn sie da einen Fehler macht. Mhm. Jetzt ist das Hygienische ganz, ganz wichtig, Integration der Materie. Sie wird also immer mit dem beschäftigt sein, was darf ich reinlassen, was darf ich nicht reinlassen. Jetzt ist es aber im anthropologischen Sinn, also menschliche Kulturentwicklung, ist es jetzt ein ganz wichtiger noch anderer Faktor, weil die Entwicklung geht also so, dass gerade das Jungfrauzeichen typisch ist für jene Kulturperiode, wo der Mensch feste, straffe Organisationen geschaffen hat, also pyramidaler Aufbau. Oben gibt es einen Kopf, das ist die Pyramide, das ist die Herrscherschicht, das sind die Priester, die Weisen, die Eingeweihten, wenn man es früher nimmt, heute ist es auch so. Dann kommen die Arme, das sind die Krieger, die Schaffen. Und das Gedärme sind die Kaufleute. Und warum? Ja, da drinnen da kommt ja der Brei, da wird jetzt die Säfte haus oder das gemischt, das sind die Kaufleute, die da herumfließen. Und die Jungfrau repräsentiert gerade dieses Zeichen am allerstärksten. Und nur dann ist jemand Mensch und Eigener, wenn er sich in diese Pyramide für sich akzeptabel einfügen kann. Denn in der Pyramide ist es hart zu leben. Da gibt es keine Freiheit. Da hat jeder seinen Platz angewiesen. Da sich man es doch gemütlich einrichtet, soweit er sich leben kann, heißt Integration, Anpassungsfähigkeit. Jungfrau hat immer zu tun mit Integration und Anpassung im sozialen Netz. Das hat also verschiedene. Das eine ist materiell, Integration, Stoff, das andere in der Gesellschaft. Dass ich durchschwimmen kann, dass ich mich doch wohlfühle. Und das Erste, was diese Staaten gemacht haben, ist immer, dass sie Kultur und Handel betreiben. Weil warum? Durch Kultur und Handel wird dieses starre System aufgelockert. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, dass jemand doch drinnen leben kann in so einer starren Pyramide, also in einem Gesellschaftssystem, das ganz starr ist, weil durch den Kulturaustausch, durch den Handel hat man doch irgendwas, wo man eine gewisse Flüssigkeit auch hat. Das ist das Jungfrauzeichen. Die Jungfrau steht also jetzt da. Sie ist das ist das Partnerschaftszeichen. Das heißt, Partner finden, Partnerschaften eingehen. Na, welche Partnerschaften wird man eingehen? Weil wir die eingehen, wo man Nutzen hat. Natürlich ist quasi die Jungfrau, ist ja das Zeichen des Nützlichen. Also dort, wo man was holen kann und Paten, die selber mächtig sind. Also wird sie ein kleinerer mit einem mächtigeren verbünden und man wird den Stoff ganz, ganz erfolgreich verwerten. Also Handel verwerten. Da findet man jetzt die ganzen Märkte, die ganzen Partner, die ganzen Distributionshäuser, die ganzen Umschläge. Das ist die Jungfrau. Besser kann es nicht gehen. Weil der Fischer, der ist visionär, der ist gut, dass die Reichtum im Wasser entstehen und die Fischer herumschwimmen, die Boote. Der bringt aber nichts, der bringt aber keinen Profit. Aber die Jungfrau, die bereichert sich nämlich nicht an der Materie. Die Jungfrau ist kein materielles Zeichen, interessiert sich an der Materie nicht. Die ist nur dazu abgestellt, die Materie durch Vernunft zu analysieren und auszuwerten. Also das ist genau, die man braucht in einer Firma. Buchhalterin. Das sind aber 10 Cent, die da fehlen bei der Abrechnung. Also die genauen sind das. Die selber emotionslos sind. Der will also nicht unbedingt was für sich selber jetzt. Materiell sind bescheidene Menschen, sehr karg auch von der Kleidung her. Und aber eben, abkommandiert, kann man da auch sagen, abkommandiert, die Materie bestmöglich zu verwalten und auszunützen. Jetzt haben wir den Fisch. Also so schaut es aus. Ist gar kein materialistisches Zeichen. Die Brutalität kommt vom Mitter. Der ist kein brutales Zeichen, das ist nicht so zu verstehen. Aber für so etwas ist er ganz, ist er Gregor, ist er Exekutivorgan, der was tut, ist er der, der was raubt. Selbstverständlich ist es die einfachste Art, was zu rauben. Das will ja jeder. Das will ja keiner was anderes von der Gesinnung. Wir müssen von der Gesinnung ausgehen. 15., 16., 17. Jahrhundert. Und Stoffeswissenschaft, alle, die sich mit Stoffeswissenschaft beschäftigen, ich habe das angeschaut, selber Jahrzehnte, sie haben alle Positionen im Stier. Karl Marx, drei Planeten im Stier. Alle Bankiers, schauen wir alle an. Das, auch den Strauss-Kohn, Strauss-Kahn, alle haben drei Planeten. Alle Bankiers. Also ich habe noch keinen gefunden, die nicht der Planeten. Also da geht es auch um den Stoff. Es geht auch um Kunst, um Verschiedenes. Aber das ist der Stier zu Hause. Und da weiß man, wie man das auch macht natürlich. Stoffeswissenschaft, das ist jetzt die Wissenschaft. Das ist also nicht der Vermögenserwerb. Der wäre ja Wissen, das kann nur Stoffeswissenschaft sein. Ein Fisch kann, also im Stier kann eine andere Wissenschaft entstehen. Und die aber entsteht gut, also sehr, sehr deftig. Also da wird was draus aus der Wissenschaft. Das sieht man ganz nüchtern und ganz nützlich, also pragmatisch. Es gibt ja auch den Pragmatismus, sehr philosophische Richtung. Das Wahre und Edle ist das Nützliche. Also wenn jemand im Kopf war und ich habe noch einen Vorteil, ist, dass das moralisch auch Edle. Das fällt zusammen bei den Völkern. Wir wissen es oft gar nicht, wie die denken anders wie wir denken. Wir denken ja ganz anders. Aber wir könnten darum auch die Welt nicht irgendwie kolonialisieren, weil wir zu milde sind. Wir sehen das eben von einer anderen Warte. Aber ja, das ist die Fisch. Jetzt möchte ich auch noch was vorlesen, weil es so ein bisschen, das ist mir eigentlich so zugefallen, muss ich sagen. Wir haben ja vom uranischen Zeitalter gesprochen, von der Anthroposophie, die das alleruranischste ist, was da für Möglichkeiten gibt, wo der Mensch wirklich jetzt über sich hinauswachsen kann, das konnte er bisher nicht, und wirklich einer Vergottung, einer Deifikation entgegengeht. Das haben wir schon gesagt, weil da kann sich der Mensch selber aufbauen. Da gibt es nichts mehr, was ihn beschränkt. Und er braucht das Alte nicht mehr. Das kann er wirklich wegstoßen. Er baut sich selber auf und er wird Geist selbst, weil er selber der Geist ist, der sich schafft. Aber wir leben jetzt im Fischezeitalter. Und das Fischezeitalter hat auch starke Einflüsse von dem, was eigentlich das Menschenbild ist. Und dieses Menschenbild seit der Französischen Revolution, wir müssen es ernst nehmen, das hat halt in raffinierter Weise einen Aufschwung, ist der Mensch als Tier, als höchst entwickeltes Säugetier. Und so ein Mensch muss geführt werden, weil es ist eine Herde, wie ein Tier geführt wird. Das Tier hat ja den Instinkt, aber es bedarf beim Menschen nun soziologisch und kulturell eine gewisse Anleitung. Das heißt, der Kommunismus hat das ja sehr exakt, also dann umgesetzt. Heute bei uns ist es ja auch so, nur viel raffinierter. Es steht im Mittelpunkt nicht der freie Gottmensch, wie das im Mittelalter war. Im Mittelalter war ganz eine andere Zeit. Es war nicht das finstere Mittelalter. Im Gegenteil, es war das lichte Mittelalter, die gotische Zeit, aber hat auch was Finsters gehabt. Ich komme gleich drauf. Und da möchte ich jetzt zwei Sachen vorlesen. Lass mal schauen, jetzt, wo ich es habe. Um Ihnen das wirklich ein bisschen plastischer noch zu... Um es plastischer noch zu rüberzubringen. Ich habe es auf alle Fälle. Ich habe es auf alle Fälle mit. Weil
suchen wir. Wir brauchen eine kurze Pause.
Ja, wir gehen gleich zu den Horoskopen noch über. Das ist das Letzte, was ich noch... Ja, da muss ich es von da nehmen. Wo ist da hinten drin? Was ist von da nehmen? Da habe ich es auch erinnern. Und zwar... Ja, beim Uranus ist es. Ja, da will ich nur ganz kurz was
vorlesen, wie man sich das auch in den Kaderpartei, das im Kommunismus vorgestellt hat, im Westen, der kommt ja vom Westen, der Kommunismus hat nichts Russisches an sich, Lenin schreibt es ja auch, aber wie das für die Kaderparteien in dem Handbuch das ABC des Kommunismus da formuliert wurde. Es ist nämlich, und darauf will ich hinaus, nicht so, dass die Leute es nicht wissen, sie wissen das ganz genau. Und jetzt lese ich nur vor, wie das der Bucharin, Parteistratege und Apologet des mechanisch-kollektiven Menschen, wie der das sieht. Zitat. Würde es denn jemandem einfallen, den Bienenstaat als physische Gesamtheit oder als eine geistige Gemeinschaft zu definieren, obwohl man ja auch von den Insekten und im übertragenen Sinne vom Seelenleben der Bienen spreche. Beschreibt man jedoch die Tiere, dann unterscheidet man sie lediglich nach sozialen Gesichtspunkten und teile sie in Arbeitsbienen, Drohnen und Königinnen. Der materielle Arbeitsapparat des Bienenstaates sei es, der zuallererst Aufmerksamkeit auf sich lenke. Weshalb, fragt sich jetzt der Genosse Bucharin, weshalb sollte nun die Gemeinschaft der Menschen künftig anders beurteilt werden, da ja die Meinung vom göttlichen Ursprung des Menschen unsinnig sei? Also er sagt, der Mensch ist eine Herde, er ist ein Tierwesen, die Tiere haben einen Instinkt, der Mensch ist auch ein Massentier, ein Instinkt und muss geführt werden. Von wem wird er geführt? Von den Ideologen der Partei. Er ist ein Tier und das war immer die ganze höchst entwickelte Tier. Er hat keinen Geisteswunden, ist auch kein Einzelmensch. Er sagt es ja ganz, das sind ja keine dummen Leute, das sieht man ja. War Schmetterlingssammler, war Zeichner, ganz begabt, Liebling der Partei und schreibt es. Also Nikolai Bucharin wurde erst 1937 erschossen, hat also relativ lang überlebt. Er war Internationalist. Und dann schreibt jemand anderer, das möchte ich nur ganz kurz vorlesen, Historiker der Bolschewiken. Wir Marxisten sehen in der Persönlichkeit nicht den Schöpfer der Geschichte, denn für uns ist die Persönlichkeit nur der Apparat, durch den die Geschichte wirkt. Vielleicht kommt einmal eine Zeit, da man diese Apparate künstlich erstellen wird, so wie wir heute unsere elektrischen Akkumulatoren bauen. Diese aber sind wir noch nicht so weit. Vorläufig werden diese Apparate, also Persönlichkeiten, durch welche die Geschichte wird, diese Akkumulatoren der gesellschaftlichen Prozesse noch elementar gezeugt und geboren. Gut, jetzt lese ich das als rein zufällig. Habe ich was gelesen und das muss ich Ihnen vorlesen, weil es so dramatisch ist. Und zwar ganz was Neues bei einem Schweizer, der ist eigentlich Bankier in New York, hat aber den Beruf quittiert und seit 50 Jahren hat eine Homepage, oder wie ein Blogger, oder wie sagt man Blogger?
Ja, ja.
Und zwar heißt die Schall und Rauch, ist sehr, sehr gut. Und da schreibt er jetzt im Du-Stil, zu seine, die ihm schreiben, auch schreibt er. Will Ihnen aber das, vielleicht das Foto da, vielleicht dann gleich zeigen. Er schreibt, also das hat sich abgespielt 1918, jetzt aber so grob, dass der Historiker des Bolschewismus und der Kommandant Nikolai Bucharin, also ungefähr in der Zeit. Wir haben jetzt in Kürze das Jahr 2018. Dreimal der Rhythmus 33 in Dritteljahre, kommunistische Revolution, Ausrottung aller christlichen Instinkte und so weiter. Mit einer Massendimension von 40 Millionen Toten, muss man sich mal vorstellen. Das perfekteste Regime, das hat keine Widerstände gehabt, das konnte dort schalten und walten. Es wären 100 Jahre jetzt, dreimal 33 ein Drittel, also der historische Rhythmus, von dem Rudolf Steiner spricht, nähert sich jetzt zum 100. Jahr. Ist die Frage, was ist in dem Jahr? Da kommt was. Ist dasselbe Jahr, mit dem im Westen im Jahr 1882 der dritte große Weltkrieg festgesetzt ist. Alle anderen kamen genau zu der Zeit, sind alle vom Westen fest, der ist auch festgesetzt. Im Jahr 1882 vom Albert Pike, kann man nachlesen, auf das Jahr 2019. Aber die Wirtschaftsexperten, der Krieg hat da nichts mit äußern, ist ja ein reiner Wirtschaftsablauf, sehen den Krieg, so wie der Schweizer, der Marc Fabe, ist ein wirklicher Experte, in 5 Jahren, das wäre 2017. Also er wird aber eher 2018 konvertiert, weil der Krieg geht ja gegen China und gegen Russland, der jetzige. Die anderen sind festgelegt worden, wen es trifft. Das steht alles drin, kann man alles nachlesen. Wieso die Warnung, wer sie. Aber jetzt ist ein wichtiges Jahr, das kommt erst. 2018, 2019, also es kommt in der Richtung. Und jetzt will ich was anderes vorlesen, was ich jetzt zufällig gefunden habe, ich muss euch das unbedingt vorlesen. Da schreibt er so in diesem Duschstil, darf sich niemand stören, ja. Einer meiner meistgelesenen Artikel handelt vom großen Plan, den die globale Elite mit uns vorhat. Darin berichte ich über den Vortrag von Dr. Richard Day, dem ehemaligen medizinischen Direktor von der Rockefeller Stiftung, gesponserten Planned Parenthood oder Organisation für die geplante Elternschaft, den er vor der Vereinigung amerikanischer Kinderärzte in Pittsburgh am 20. März 1969 hielt. Dort erklärte er der Versammlung, eines der wichtigen Ziele der globalen Elite wäre es, den Sex von der Fortpflanzung zu trennen. Die Erzeugung der Kinder soll ohne Sex und ohne Eltern stattfinden, am besten in Fabriken. Konzerne würden diese Aufgabe in Zukunft übernehmen. Genau das verlangt die führende britische Bioethikerin Anna Smydor von der Universität East Anglia in der neuesten Studie Research Priorities and the Future of Pregnancy, veröffentlicht im Cambridge Journal. Da steht jemand dahinter. Das ist jetzt kein Witz, wer dahinter steht, sondern man weiß es ja. Frau Smydor hat einen Master in Philosophie und einen Doktortitel in medizinischer Ethik. Sie sitzt in diversen medizinischen Gremien als Ethikberaterin, hat ein Buch geschrieben vom IVF zu Immorality, also von künstlicher Befruchtung zur Unsterblichkeit und wird als die Kompetenz auf diesem Gebiet angesehen. Jetzt hat sie eine kontroverse Forderung aufgestellt. Sie behauptet, Schwangerschaft und die Kindsgeburt sind sehr schmerzvoll, riskant und sozial einschränkend für die Frauen. Deshalb sollte unbedingt von Staatswegen, es ist wichtig, Staatswegen, also das ist akkordiert, öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt werden, um eine künstliche Gebärmutter zu entwickeln. Der Goethe war da schon voraus mit dem Homunculus. Mhm. Smydor sagt, nur so würde es die wahre Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geben, denn weder Männer noch Frauen würden dann durch das Kinderkriegen in ihrem Leben eingeschränkt. Eingeschränkt und die Last der Fortpflanzung der menschlichen Spezies würde nicht mehr auf ihnen liegen. Also die haben nichts mehr zu tun. Es humulchelt weiter. Sie sagt weiter, in einer wirklichen liberalen Gesellschaft darf die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes darf die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes nicht mehr toleriert werden. Gesellschaftliche Veränderungen im Sozialbereich hätten nur eine geringe Verbesserung für Frauen gebracht, um sie von der vorgegebenen biologischen Funktion zu befreien. Deshalb muss eine bessere Lösung her, sagt Dr. Smydor. Unsere moderne Gesellschaft muss entscheiden, entweder sind Frauen nur dazu da, Kinder zu gebären, die ihre Interessen dem unterordnen müssen, oder wir erkennen, dass unsere sozialen Werte und medizinische Expertise nicht mehr mit der natürlichen Reproduktion kompatibel ist. Also das Kinderkriegen, das darf es nicht mehr geben. Das künstliche Austrag oder die Ektogenesis, Wachstum eines Organismus außerhalb des Körpers, also der Goethe, könnte bald Realität werden, wenn genug Forschungsgelder fließen. Also jetzt sind wir schon bei den Forschungsgeldern. Die Schwangerschaft ist barbarisch, sagt Dr. Smydor. Es ist eine schlimme Krankheit, die tödlich ausgehen kann, vergleichbar mit Masern. Nur sie dauert nicht neun Monate, die Masern. Deshalb gibt es starke Argumente für die Priorisierung der Forschung in die Ektogenesis als Alternative zur Schwangerschaft, sagt sie. Sie stellt in ihrem Papier die Frage, wenn man nicht wüsste, ob man Mann oder Frau ist, würde man es bevorzugen, in eine Gesellschaft geboren zu werden, in der a. Frauen die Last und das Risiko der Schwangerschaft tragen oder b. in der die Ektogenesis perfektioniert wurde. Also will man dieses Künstliche oder will man eine Frau sein? Gut. Ich bin ja mit, jetzt sagt der, der heißt Freeman, also das ist vielleicht der Kunstname, also Schweizer. Ich bin ja mittlerweile abgehärtet, aber die Forderung dieser Frau schockiert mich. Es beweist wieder, wie pervers, abartig und wieder natürlich gewisse Intellektuelle denken. Sie will das Heranwachsen eines Babys in einer künstlichen Gebärmutter stattfinden lassen, also in einer Maschine, in einer Fabrik, damit Frauen endlich von ihrer Last, unter Anführungszeichen, als Mutter befreit sind und dann ihren Interessen, unter Anführungszeichen gesetzt, nachgehen können. Das bedeutet in Konsequenz, Mit der Erziehung haben sie dann auch nicht mehr zu tun, sondern das übernimmt der Staat. Wir sind nämlich bei Nikolai Buchar, genau dort sind wir. Genau das hat er aber im Bolschewismus, genau dasselbe System. Nun, das ist das reinste faschistische Gedankengut, schreibt er. Und sowas nennt sich Ethikerin. Pfui, Teufel, schreibt er dann. Der nächste Schritt wäre, die herangezüchteten Menschen gleich so genetisch zu modifizieren, dass aus ihnen geschlechtslose Wesen werden, also ein Neutrum, denn getrennte Geschlechter werden nicht mehr benötigt. Dann hätte die globale Elite ihren Albtraum erfüllt, ein künstliches Zombiewesen, wo alle gleich sind. Wie krank ist das? Wie krank ist das denn? Schreibt er dann. Ich habe dann recherchiert und einiges über Frau Dr. Smaldor herausgefunden. Erstens, die Universität, wo sie ihre Vorlesungen hält, für was ist die bekannt oder besser gesagt berüchtigt? Es ist der Hauptort, wo die Klimalüge ihren Ursprung hat, die durch den Klimagate-Skandal bekannt wurde. Anhand von gejagten Mails kam nämlich heraus, dass die Klimawissenschaftler der Universität East Anglia die Temperaturdaten gefälscht haben, also nach oben manipuliert, damit sie eine Klimaerwärmung darstellen können, die gar nicht stattfindet. Die Professoren und Wissenschaftler dort wurden als Betrüger entlarvt und als Werkzeug der New World Order. Gut, das schreibt er die CO2. Weil wir das über CO2 und das so ein paar Worte ja nur zuschreibt. Nun geht es um den Film. Die Frau hat einen Film rausgebracht und zwar dann passt ja diese künstliche Erschaffung von Menschen einer Batterie von Gläsern mit Nährflüssigkeit gefüllt prima zu diesem Verein. Erinnert an den Film Die Insel, wo Klone als Ersatzteillager herangezüchtet werden. Aber nicht nur das, der Film zeigt, wie die weiblichen Klone nur dazu dienen, ein Baby auszutragen und auf die Welt zu bringen, damit die reichen Kundinnen, die es bestellt haben, nichts selber tun müssen. Sie könnten ja Schwangerschaftsstreifen davon bekommen und die Figur darunter leiden. Das Perverse aber ist, nach erfüllter Aufgabe als Babylieferant wird der Klon getötet. Die Erfahrung zeigt, vieles, was in Filmen als Fiktion heute dargestellt wird, ist demnächst Realität. Wie alle Unwissenschaftler, benötigt Frau Smaldor Geld. Jetzt kommen wir zum Geld, jetzt geht es erst los. Für ihre Forschungsarbeit, was heutzutage oft von privaten Konzernen und Stiftungen kommt. Nun, die bestimmen dann auch, was geforscht wird und was das Resultat sein muss. Also es ist klar, das wissen wir. Smaldor wird von der Wellcome Trust gesponsert. Von der wird sie gesponsert. Vom Wellcome Trust gesponsert, nach der Bill und Melinda Gates Foundation mit 27 Milliarden Dollar Vermögen, die zweitreichste Stiftung der Welt und private Hauptgeldquelle für die Forschung im Bereich Biomedizin. Das ist bekannt. Bill Gates ist bekannt, der macht das ja. Nun, 2010 bekam sie zum Beispiel die finanziellen Mittel für den Film In Vitro. Habt ihr das jemand gehört? Das ist, glaube ich, ein bekannter Film. Also ich kenne ihn nicht, aber ich habe auch keinen Dings. Aber In Vitro habe ich schon einmal gehört. Also das ist der Film. Da hat sie das schon vorgestellt. Jetzt haltet euch fest. In diesem Film wird die Geschichte einer Wissenschaftlerin gezeigt, die, weil sie in ihrer Forschung durch Gesetze eingeschränkt wird, ein eigenes Ei befruchtet mit Spermien, das sie aus ihrem Knochenmark herstellt, also eine Selbstbefruchtung vornimmt. Das daraus resultierende Kind muss ja dann eine Kopie von ihrer selbst sein. Echt schlimm. Das zeigt der Film. Hier könnt ihr das Machwerk anschauen. Führt es dann auf. Jetzt geht's weiter. Das ist wohl der Traum der Extremfeministinnen, sich selber fortpflanzen, ohne Zutun eines Mannes. Übrigens, der Feminismus ist auch eine Erfindung der globalen Elite. Siehe, der Ursprung des Feminismus, dürft zum Film gehen. Nick Rockefeller hat damit geprahlt und es als Beispiel ihrer gesellschaftlichen Macht zugegeben, dass sie das gemacht hat. Ja. Ach ja, eine über Jahrzehnte andauernde Verbindung zwischen der Rockefeller Stiftung und der Wellcome Trust gibt es auch. War ja nicht anders zu erwarten. Beide haben dieselben Ziele wie die Perversion der Menschheit, getarnt unter dem Mantel der Wohltätigkeit als medizinischer Fortschritt, wie auch die Gates Stiftung, die alle zusammen ein perfektes Dreieck der übelsten Weltverbrecher bilden, unendlich mit Geld und Macht ausgestattet. Nun, die Wellcome Trust entstand 1936 als Stiftung nach dem Tod von Henry Wellcome, einem der größten pharmazeutischen Magnaten. Er hat zum Beispiel die Tablette erfunden und damit ein Vermögen verdient. Vorher wurde Medizin als Pulver oder Flüssigkeit verabreicht, also die Tabletten hat er erfunden. Die Verbindung zu den Rockefellers war immer eng. Während der 30er Jahre wurden die Rechtsangelegenheit des Wellcome Trusts von der Firma Sullivan & Cromwell wahrgenommen, eine der renommiertesten Anwaltskanzleien der Welt und eine Stütze des Rockefeller-Konzerns, wie zum Beispiel die Tatsache, dass zwei ihrer Partner, John Foster Dulles und Alan Dulles, später US-Außenminister bzw. erster Direktor des CIA wurden. Später beteiligt sich die Wellcome Trust auch an dem von Rockefeller gegründeten Universitätskomplex in London. Nun, geht um der Spur nach, wie die Firma sich weiter verschmelzen, zu Smith, Klein, Beecham, also Beecham-Konzern ist bekannt, GlaxoSmith, Klein und so weiter. Ist ja nicht weiter für uns jetzt wichtig, dann geht's weiter. Da haben wir auch wieder die Verbindung zu Bill Gates, denn er und seine Frau lieben Impfen, unter Anführungszeichen, wie sie sagen, und sie verkündeten 2010 in den nächsten Jahren 10 Milliarden Dollar für die Erforschung und Verteilung neuer Impfstoffe in den ärmsten Ländern der Welt zu spenden. Ist natürlich eine gute Sache, nicht? Das geht nicht um den Impfstoff, sondern sie wollen ganz Afrika gegen Masern, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung durchimpfen lassen. Plus gegen die Schwangerschaft bei Mädchen auch. Also auch impfen. Das als konsequent die Bevölkerung reduziert wird, ist reiner Zufall. Aber erwünscht, denn wie Bill Gates oft gesagt hat, das CO2 muss auf Null gebracht werden, siehe in einem Artikel Bill Gates und so weiter. Der Vater von Bill Gates, heißt William H. Gates, war lange in der Eugenetikgruppe Planned Parenthood der Rockefeller Stiftung involviert, eine Organisation mit neuem Namen, welche aus der American Eugenetic Society hervorging. Und dann schreibt er in einem Interview aus dem Jahr 2003 mit Bill Moyers und PBS, gab Bill Gates sogar zu, dass sein Vater der Kopf von Planned Parenthood war, der auf dem Konzept gegründet wurde, die meisten Menschen sind verantwortungslose Vermehrer. Also, jetzt wissen wir, was die Menschen darstellt, verantwortungslose Vermehrer. Und das menschliche Unkraut, so sprach er, muss ausgerottet werden. Siehe Interview, ist der Angebe, wo das steht. Gut, also im Prinzip ist das, was der dann sagt. Man muss eines sagen, die Rockefeller-Gruppe, also die haben in Deutschland ein Rasseinstitut gegründet für Eugenetik. Bis 1913 war das 100% von Rockefeller, das sogenannte Kaiser-Wilhelm-Institut. Du wirst das vielleicht wissen. Also das war in Europa auch. Also die basteln immer an so Sachen. Das ist gar nichts jetzt, für uns ist es etwas Neues, wenn man es, aber das ist halt der. Das ist halt auch ein Ort von dem, und ich will es deshalb, bringen, das ist gar nicht so fremd von dem, was schon viel früher war. Nur die wollten es halt auf primitive Art, nicht so mit der Holzhammer Methode, und die machen es in einer viel und wissen, und eines muss man sagen, das muss man auch wissen, das wird nicht gewaltsam eingeführt. Die Menschen werden danach lechzen, weil man macht es ja nicht so, wie wir jetzt glauben, sondern man wird sagen, eine Dame, die schüttet mal ein furchtbares Leben und dann hat es doch noch ein Kind gekriegt. So ist es ja bei allen Fällen. Es ist also nicht so, wenn wir das lesen, wir brechen zusammen. Aber so kommt es nicht. Es wird niemand so vergewaltigt, sondern es wird umgekehrt sein. Da ist es immer so böse. Also ihr wollt es nur, das ist in unserem Zeitalter und das ist die Philosophie, die Weltanschauung, die vom Materialismus kommt. Es kommt ja, das ist ja das Wichtige. Und darum wollte ich es bringen, das hat alles Folgen. Und das geht weiter in die Zukunft. Weil der Mensch ist dann nur ein biologisches Wesen, ja, dann ist er halt zu viel oder zu wenig oder wird geimpft. Oder, das kommt von woher, sind gar keine bösen Menschen in dem Sinne, so böse sie sind. Aber das hat ein Fundament, das akzeptiert es auch. Also, ich habe das gerade gefunden, eben in der. Diese Blogadresse, und ich war auch schockiert, weil man gedacht hat, das hat eine Signatur, die nicht zufällig ist. Das ist untergründig schon die ganze Zeit, ist das da. Ja, also das ist der Abschluss von dem, und jetzt machen wir was ganz anderes, was sehr Erfreuliches. Da haben wir nämlich wieder andere Stimmung, Zukunftsstimmung. Wir haben jetzt die große Grundlegung des geistigen Feuerwerks von Rudolf Steiner. Wir haben auch das. Darum ist es aber auch so wichtig, dass Leute, die was sagen auch. Und das macht eben manche ein Licht. Tschüss. die schwimmen im Gegenteil immer mit, weil das ist einfach mitschwimmen ist einfach, aber was dagegen soll, ist immer ist schlecht und macht man sich nicht gerade beliebt. Jetzt möchte jedem von euch was geben, also einfach dafür, dass sie auch zu Hause vielleicht nicht schauen kurz, was da drauf geht, wie so ein Formular ausschaut.
Können wir da die Tafel unterlegen?
Ja. Geht sowieso. Ja, wollt ihr das mit Goethe oder machen wir gerne noch einen Stein? Ja, wenn jemand da ist, der das nicht letztens gehabt hat, dann würde ich es noch einmal durchgeben und dann kann ich auch nehmen. Wie machst du das?
Okay. Mitte oder Seite?
Nein, links. Passt eh wieder, kann ich rechts ein bisschen meins aufhängen, das muss ich mal mitschauen, weil mein. Ja, das ist ein Ort. Ich suche noch Gott. Ich suche noch Gott. Ja, ich habe es ja schon. Jetzt habe ich schon.
Das war schon.
Ja, wenn du ernst bist, kann ich das auch schicken, wenn sie auch stellen. Also,
interessant.
Ja, was gibt's da?
Ja.
Mach was den Weg auch, ja. Sehr schön.
Werden die Eselsohlen recht.
Da brauchen wir jetzt doch die Schere.
Ja,
das ist recht. Das ist recht.
Genau.
Wenn wir das jetzt einmal abdichten, das geht dann. Das geht uns einmal an. Das müssen wir hinfallen, das ist
klar.
Ja.
Das ist ein Mini-Stummer Kleberrolle, also wirklich.
Sie ist isolierbar.
Ja, das ist ja.
Ich bringe mal eine geschwerte Rolle dafür.
Umgekehrt wäre der Günther nie zu solchen Assistenten gekommen, wenn er
ja.
Das Klebeband
das ist ja vielleicht wieder.
Ja, das tut sich.
Sehr schön, ja. So,
das wäre menschlich.
Na, es passt eh, wir haben es eh. Ja, also weil wir das noch, weil ich das da gerade noch sehe, vielleicht, weiß nicht alle wissen, was ich noch sagen wollte vorher, dieser Materialismus, der hat ja auch einen verschiedene Namen, Physikalismus, Positivismus, aber vor allem geht es auch um diesen Epiphenomenalismus, nicht? Also was ist überhaupt Materialismus? Wenn jemand ein großes Haus hat und wenn er viel Goldmünzen hat, ist er kein Materialist, das ist nicht gemeint mit Materialismus. Ich will es noch vorlesen von einem eigenen Artikel. In der wissenschaftlichen Anschauung des Westens, es geht jetzt um den Bolschewismus eigentlich, um die theoretischen Grundlagen. In der wissenschaftlichen Anschauung des Westens sprach man vom Epiphänomenalismus. Epiphänomenalismus heißt Begleiterscheinung so. Dieser verneint jedes Bewusstsein im Menschen auf der Basis einer geistig-seelischen autonomen Tätigkeit, also geistig-seelischer autonomen Tätigkeit, und sieht die materiell chemisch zugrundliegende physische Organisation als Ausgangspunkt für Bewusstseinsprozesse. Also hier denkt also nicht der Mensch, indem er sich des Gehirns bedient, sondern die Gedanken verhalten sich zum Gehirn, wie die Leber zur Galle oder der Urin zu den Nieren, wie der deutsche Zoologe und Vulgärmaterialist Karl Vogt dies aussprach. Er war bekannt mit Karl Marx, Bakunin und Proudhon und seine Auffassung sollte von den Bolschewiken noch gewürdigt werden, geht dann weiter. Letztgenannte gingen in ihrer Philosophie über den angenommenen Zusammenhang zwischen den physiologischen Vorgängen und molekularen Mechanismus einerseits, also physiologische Vorgänge, molekulare Mechanismen einerseits, und den parallel verlaufenden seelisch-geistigen Vorgängen hinaus, indem sie beide für ident erklärten. Die seelischen Aktivitäten von Wahrnehmen, Fühlen und Wollen, einschließlich jeder Art von geistigem Bewusstsein, wurde als Erscheinungsform physiologisch-mechanischer Prozesse ausgewiesen. Also chemische Reaktionen, und der Mensch denkt und verliebt sie, weil irgendwo da unten ein chemischer Prozess ist. Ausgewiesen und wesenhaft letztlich als von der Materie erzeugtes sekundäres Anschauen. Also es ist so, von der Materie kommt es, nicht? Also Seelenleben und der Mensch keines. Geht man von der Materie als dem ursprünglichen aus, oder wie Lenin es formuliert, der Existenz des vom Reflektierenden unabhängigen Reflektierten, also dasselbe, was vorher in der war, dann gilt dies nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern in Ausdehnung für das System der menschlichen Gesellschaft generell. Ist klar, der Mensch ist nicht der eigenes Wesen, sondern er kann dann natürlich geformt werden von den Doktrinen, von den gesellschaftlichen Programmen. Er läuft so, wie man einstellt, sozusagen auf einer Maschine. Die Auffassung, die der kommunistischen Gesellschaftsideologie zugrunde liegt, sieht demgemäß das gesamte Geistesleben der menschlichen Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Zivilisation als Ausfluss und höhere Entwicklungsform der Materie an und betrachtet die menschlich-soziale Gemeinschaft auf materialistischer Grundlage fußend. Um Vogt zu zitieren, wäre das menschliche Bewusstsein ein Transpirationsprodukt der Ökonomie. Ja, das wollte eigentlich...
Du wolltest uns vorher sagen, warum das Mittelalter kein dunkles Mittelalter
ist. Ja, also, ja, das ist eine gute Frage, weil die ganze Zeit vor Mittelalter schon eine sehr lichte Zeit war in gewisser Weise. Also das Ägyptertum war ja ganz was Lichtes, das Griechentum war ganz was Lichtes und die göttische, der gotische Mensch erst recht. Nur insofern war es dunkel, das vielleicht nur vorweg, als das Licht immer mehr ausging. Also das war also ein Licht, das ist niedergebrannt, das war nur mehr von uns halt da. Das war das alte, geborgte Licht, von das man noch hatte eben, von dem Stammesich und so weiter. Das Natur, die Reichtum der Natur, der enge Kontakt mit den Göttern, es war subjekt und objektiv nicht getrennt, in dem starken Ausmaß der Mensch mit der Schöpfung noch verbunden, deshalb war er mit den Göttern verbunden und das ist immer mehr noch so ausgeronnen und die ganz niedrigen Geister sind überblieben. So hell es war, aber man hat gemerkt, es ist hoffnungslos. Wir verlieren das, was wir haben, und was Neues haben wir nicht. Das war eigentlich tragisch, aber es war sehr Licht. Und bei der Gotik, ich will das einfach machen, und wieder ein paar Sätze aus dem sehr guten Buch, so also einmaliges Buch von Walter Schubert, deutscher Philosoph, der sich sehr mit dem Osten beschäftigt hat. Und da schreibt er, das gotische Zeitalter schuf die Einheit des Abendlandes, den Begriff und das Erlebnis, Europa. Den führenden Stand bildeten die Priester, die diese Einheit behüteten, nicht die Krieger, die die Einheit gefährden, indem sie in den Reihen einer Gruppe gegen die anderen kämpfen. Der verbindende Mensch, nicht der Trennende, war das Leitbild der Zeit. Nationalstaaten gab es nicht. Vergessen wir manchmal. Die Menschen gehörten der allumfassenden christlichen Kulturgemeinschaft, nicht Kirche, er sagt Kulturgemeinschaft. Kulturgemeinschaft als unmittelbare Glieder an. Ein Geist der Verbundenheit, der Liebe schloss sie innerlich zusammen. Über ihnen lag die langatmige Ruhe der metaphysischen Epochen. Der Einzelne sah sich in die unendlichen Räume der Ewigkeit gebettet und das gab ihm ein Gefühl der Geborgenheit und des Friedens. Ohne diese lebendige Jenseitsempfindung hätten die Dome des Mittelalters, an denen ganze Geschlechter schufen, niemals geplant oder vollendet werden können. Und nie hätten sich ganze Generationen von Mönchen dazu hergegeben, ihre Arbeitskraft der Aufzeichnung der gregorianischen Musik zu widmen, wie es im Benediktinerkloster zu Solesmes geschah. Das gotische Zeitalter verkörpert das Urbild des harmonischen Menschen. Die Entwicklungsidee und der Glaube an menschlichen Fortschritt liegen ihm fern. Vollendet ist die Welt aus den Händen Gottes hervorgegangen. Sie voll Bewunderung zu betrachten und in ihr den Schöpfer zu verehren, ist der Sinn ihres Lebens. Es sind die Entelechien des Aristoteles in christlicher Fassung. Die soziale Rangordnung gilt als unveränderlich. Der Einzelne ist nach göttlichen Ratschluss in sich hineingeboren und muss sich zeitlebens mit dem Platz, den er einnimmt, bescheiden. Dem gotischen Zeitalter fällt der Wille zur Macht, der Wille zur Gier nach sozialem Aufstieg, der gegenseitige Wettbewerb und darum fehlen die Revolutionen, aber auch die Umwälzungen des Denkens. Dem harmonischen Menschen ist ein fest begrenztes, unvermehrbares Wissen zuteil. Darüber hinauszugehen erscheint ihm Torheit und Sünde. Und dieses Wissen ist nicht Macht, sondern Mittel zur Erlösung und Heiligung. Jetzt geht es so lang weit und auf sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Es war also ganz eine andere Zeit und es war eben die Zeit, wo es auch eben keinen Zins gab und deshalb gab es auch keine Expeditionen, weil das wäre nicht möglich gewesen. Und es gab eines, was das Mittelalter so vollkommen gemacht hat, das waren die Gilden und die Stände. Es ist wirklich die Gilden. Das war also eine kleine Familie im großen Schneidergilde, Schustergilde und so weiter. Da war alles bestimmt, obwohl wohl proportioniert, nichts mit Macht oder mit Druck, sondern man ist beigetreten, man war glücklich, man hat also mitgeschwungen mit der ganzen Firma. Und ich habe in einer deutschen Geschichte vor einiger Zeit so eine Beschreibung gelesen und da stand dann drinnen, ja, der Schuster hätte eine Aufgabe bekommen, aus irgendeinem Grund, er hätte 10 Paar Schuhe zusammenrechnen müssen, also 10 Paar Schuhe und so weiter, hat es aber nicht gekonnt. Also er konnte rechnen, er konnte schreiben, er konnte die Rechnung nicht machen. Steht nicht drinnen, warum, aber es ist klar, der Schuster, Schuhmacher, muss man sagen, der hat also gesehen, es kommt jemand rein, ein Rad, sehr dick, geht so, hat sofort gesehen, der braucht einen Menschen, auch da kleines Menschlein da als Schuh dann herumfabriziert. Das war für ihn eigener Kosmos. Dann kam ein dünner Schneider vielleicht, dem hat er ganz einen anderen Schuh gemacht. Aber er hat alles gesehen, wie der geht, wo die Sehnen sind, wie der Riss ist und so weiter. Das war für ihn ein Kunstwerk, das war ja auch ein Kunsthandwerk. Und jetzt hätte er 10 verschiedene zusammenzählt, das hat er nicht gekonnt. Er konnte das nicht quantitativ sehen. Er konnte nicht sagen, das sind 10 Schuhe. Das waren ja nicht 10 Schuhe, es war der eine Schuh für einen Ratsherr, der andere für einen Bauer, der andere für einen Pfarrer. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie anders die Zeit war. Also finster war es in dem Sinn nicht, aber es war keine Zeit, wo man revolutionär Bewusstsein durchbrechen wollte. Das war es nicht. Aber es war Substanz da, eine seelische Verklärung, es war Sinn da. Man hat ja gelebt fürs nächste Leben und war da irgendwie befestigt. Also es war ein alter Geist, aber es war eine Harmonie, die ist dann verschwunden eigentlich. Ja, schauen wir jetzt zum Maskott von Rudolf Steiner.
Zuerst einmal, wenn wir nur jetzt mal schauen wir einfach, beginnen wir da beim Massen. Nein, das ist besser, wenn es so steht. Beim Massen. Also, wir haben da das Korbjörn 18. Ich muss zuerst sagen, beim Rudolf Steiner ist eines, dass es zwei verschiedene Geburtshypothesen gibt, oder ich weiß nicht,
inwiefern genau, das ist eine, ja, interessant. Ja.
Es gibt also den 25. Februar, wo wir ja auch unten sind, oder? Und es gibt es gibt den 27., man sagt oft am 25. sei er geboren, am 27. Mhm. ist Taufbuch entschieden. Es gibt auch ganz andere Aussagen. Also ich habe den 25. jetzt genommen, kann dazu nichts sagen, was es noch herumschwirrt. Und so aus gutem Grund, wir haben wir beides angeschaut, also beide gemacht, und habe eine Geburtszeitkorrektur vorgenommen zu der Zeit, die Frau Steiner angibt. Die Frau Steiner gibt 10 auf 15 und ich habe 10 genommen, auch aus guten Gründen. Ändert das Horoskop nicht, die Planeten, aber der Aszendent wäre sonst auf 11 Grad und so auf 8, und man wird gleich sagen, warum das gestaltastrologisch richtig ist. Mhm. Also es stimmt ganz sicher, die Geburtszeitkorrektur hat man früher auch nicht so genau gewusst, spielt aber sonst keine Rolle. Mhm. Aber diese Feinabstimmung. Also schauen wir uns an, also dieses Aszendent Skorpion, wir haben schon öfters in den Skorpion Aszendent Spruch, ich will jetzt nichts darüber sagen, sondern wir untersuchen jetzt das einmal. Also 8 Grad Skorpion, da liegt er im ersten Dekanat herinnen. Skorpion wird von Pluto regiert, vom Mars. Ist also, geht er durch. Jetzt schauen wir, so macht man das in der Astrologie. Man sagt, wo steht der Herrscher des Aszendenten. Daraus kann man Schlüsse ziehen. Ist das ein starker Aszendent, ein schlechter? Kann man mit dem operativ arbeiten oder nicht? Denn der Herrscher des Skorpion, also in dem Fall der Mars, den Pluto können wir auch anschauen. Das heißt, das ist der Verfüger, der Dispositor. Wenn der jetzt im Gefängnis sitzt, sagt das jetzt einmal so ganz, dann ist er gefangen. Also da hat er seine Schar, die er da leiten soll. Er sitzt im Gefängnis, hat also Fesseln, Knebel vielleicht, da kann er keine Befehle erteilen, er kann nicht Hilfe geben, er kann keinen Rat geben. Er ist selber gefangen. Also wenn der jetzt schlecht steht, kann man den Aszendenten schon einmal vergessen. Er kann da nicht eingreifen. Er darf, andere dürfen nicht eingreifen. Wo steht er noch? Ne? Wir schauen, er steht hier, Mars. Er steht in Konjunktion mit Pluto, kommt noch dazu. Mhm. Der Skorpion wird von Pluto regiert und von Mars und in Konjunktion. Also eine ganz starke, die höchstmögliche Energieentfaltung, die es gibt, ist diese, eine größere Gegensatz. Mhm. Ja, das ist nur mal die Beschreibung. Er steht im 7. Haus. Das erste Haus ist ihm der persönliche Ausdruck, da geht man hinaus, man präsentiert sich, man will die Umgebung ergreifen, erobert sich selber darstellen, ist auch also der Ausdruck der Physis, vor allem des Körpers, des Gesichts, aber des ganzen Körpers. Und das ist jetzt Verbindungen, Partnerschaft, überhaupt Verbindungen, Partnerschaften im Allgemeinen. Das ist auch das, was eine Umgebung bezeichnet, soziales Umfeld. Er steht also wie, naja, der Herrscher vom Ersten, also vom Skorpion, steht in seinem Gegenzeichen dem Stier. Also da steht er im Exil einmal. Er steht aber im Stier, das ein Erdzeichen ist, da steht er im Fall oder in der Vernichtung. Die schlechtestmögliche Position im Horoskop ist die. Denn, also Stier ist das Gegenzeichen, unser Venuszeichen steht in einem Venuszeichen, aber noch dazu in einem festen Zeichen. Das heißt, da kann der Mars überhaupt nichts machen. Würde er in der Waage stehen, das ist auch ein Gegenzeichen von einem anderen Marszeichen, nämlich das Gegenzeichen vom Winter, dann wäre ein Luftelement, da kann der Mars, da fühlt er sich noch wohl, aber in dem Element fühlt er sich nicht wohl. In Konjunktion wie im Pluto, enorme Kraft, aber er steht denkbar schlecht. Also den Aszendenten ist nicht zum Verwerten, er ist sogar ganz gefährlich, wie wir gleich sehen werden. Stier steht an der Spitze des Deszendenten, hat die höchste Wirkung. Genau der Stier, wir sehen es ja, genau da steht er. In Konjunktion mit Pluto. Also das ganze Skorpionisch ist verlagert ins Gegenzeichen, also praktisch ins Feindeszeichen, wenn man sich so vorstellt. Also da gehört er nicht her. Und noch dazu im Stier. Der Stier ist ja ein Venuszeichen. Und der Mars ist das Gegenteil von einem Venushafen. Also der Mars darf im Stier also nicht stehen. Also er steht natürlich da, aber das ist so denkbar unglücklich. Ja, schauen wir uns das nur so. Jetzt gehen wir weiter. So macht man das, nur damit man das systematisch angeht. Jetzt sagt man, der Herrscher, der Skorpion, steht in dem Fall beide hier rüben. Wer herrscht aber das Haus? Stier, Partnerschaft, zieht das Haus. Die Venus, der Herrscher des Stiers. Jetzt schauen wir sich an, wie macht sich dieser Herrscher von dem ganzen Komplex aus? Wo ist er? Steht der sehr gut, dann wird das Haus gehoben, überhaupt. Die Venus, wir finden die Venus da herum. Im 4. Haus, das 4. Haus, ja, da gibt es einiges zu sagen, das ist dritten, also an der Grenze, gibt es einiges zu sagen, aber eines sehen wir gleich, Opposition Jupiter, die der Goethe auch hatte. Also die Venus wird von Jupiter in einer Oppositionsstellung bestrahlt und das ganze Meridian am höchsten Punkt des Horoskops. Am höchsten Punkt des Horoskops. Das heißt, das hat ihre größte Kraft. Von unten nach oben und von oben strahlt die ganze Kraft ein, das ist ja Medium Zölle, Mittag ist. Zenit. Die Sonne brennt darunter. Das heißt, seelisch oder geistig die höchste Wirkung wird erreicht. Und da steht der Jupiter optimal bei Opposition zur Venus. Wie wir geschaut haben beim Goethe, Venus, Jupiter, das ist immer frisch verliebt und wird nichts draus. Da wird er ganz was anderes draus. Das ist ein anderes Thema. Also wir sehen den Venus denkbar schlecht. Verschlechtert noch einmal den Deszendenten. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben jetzt untersucht den Herrscher. Der steht schlecht. Wir haben untersucht den Herrscher von dem Haus. Der steht da, ebenfalls schlecht. Jetzt gehen wir weiter. Das erste Haus beginnt im Skorpion und geht bis zum Schützen. Und wenn das erste Haus, der erste Teil an sich schon nicht sehr gestalterisch wirken kann, dann kann das zweite unter Umständen aushelfen. Das ist das Trage, der Haltezeichen, also die Stütze im ersten. Das ist der Schütze. Schütze ist sehr gut beim Aszendenten, fast so gut wie Skorpion. Skorpion ist überhaupt der Beste mit dem Witter, das ist ja der Mars, und der ist ja dafür geschaffen. Also das ist an sich schon so ziemlich die beste Stellung, Witter und Skorpion. Wenn der nicht verletzt ist, muss man dazu sagen. Und der Schütze natürlich auch. Der vorherige Schütze, der wartet ja nur darauf, dass er schon wieder nach außen die Fackel seine Ideale mitschwingt. Der Herrscher des Schützen ist der Jupiter. Jetzt müssen wir uns schauen, wo steht der Jupiter? Er steht hier. Ganz exzellent steht der in dem Fall. Am höchsten Punkt, dort wo einerseits das neunte Haus Weisheit, Spiritualität, die geistige Welt und die Ideale überhaupt darstellt. Andererseits steht er aber so, dass er die Häuserspitze auslässt und ist öffentlich, das Thema Öffentlichkeit, also Gesellschaft. Und da steht also ganz exzellent, hat aber hinten dran die Venus. Aber das muss nicht so stören jetzt. Er steht gut. Also ihn können wir verwenden. Das heißt, es kann hier durchaus sehr verantwortungsvoll, mit sehr viel Prestige und sehr viel Anerkennung nach außen gewirkt werden, mit dem Schütze-Aszendenten, der geht. Ein Skorpion, der geht das nicht. Gehen wir nochmal ganz locker durch. Dann sehen wir, die Sonne ist in dem Fisch. 7 Grad Fisch. Ist Rudolf Steiner geboren, ganz egal, wie die Geburtszeit ist, es ändert sich nicht. Ein Planet ändert sich ja nicht, der bewegt sich ja nicht mehr. Nur der Mond ist der schnellste, bewegt sich in 2 Stunden um 1 Grad. Um 2 Stunden um 1 Grad, also ändert sich die Häuserenteilung, es ändert sich nichts. Sonne steht also da, 7 Grad. Fisch, also ich bezeichne das Visionär. Ja, aber wir sehen jetzt die große Aufgabe. Wir haben da jetzt den Uranus im 8. Haus, im Haus des Skorpion, auch wenn etwas Skorpion dasteht. Wir haben da jetzt ein Quadrat zum Saturn. Saturn, Uranus-Quadrat, ganz oben, wirkt ganz stark und geht wieder zur Sonne. Also Rudolf Steiner hat ein dreifaches, eine Opposition Sonne-Saturn, das ist sehr, sehr dramatisch. Und die beiden Planeten stehen in Opposition und der Uranus noch einmal. Also ganz schlecht. Also die Sonne kann man schon einmal, da kann man alles Gute wünschen. ja, und dann sind da 2 Planeten, also Merkur und Neptun in Konjunktion, wie ich das jetzt so das vielleicht näher dann ausführen, damit wir mal grundsätzlich sehen. Ja, sehr gut steht der Mond mit Mondknoten. Trigon, also hier ist ein festes Zeichen, Jungfrau, hier haben wir den Saturn, das gut steht im 10. Haus, das heißt, so jemand könnte sich durchschummeln wie ein Fisch durch alle Veränderungen in der Gesellschaft, um seine Interessen doch durchzukriegen. Wendig. Also wenn es eine politische Änderung ist, dann schwimmt man mit für seine Institution. Also das wäre günstig. Dann hat das Horoskop nicht der Rudolf Steiner, er hat es nicht, das Horoskop, würde ich sagen, hat die Sonne daher, hat ein Trigon. Sonne steht auf 7 Grad, Aszendent auf 8 Grad. Das ist gut. Also wirkt nicht so stark, weil er kein Planet ist, aber es wirkt gut. Also das steht gut, das ist der blaue Strich. Also 8 Grad und 7 Grad, das ist ziemlich exakt, ist gut. Das wäre gut. Dann haben wir da, haben wir das Sextil, das ging ja auch noch. Ja, also eins möchte noch hinweisen. Es ist irgendwie was verborgen schon drinnen, weil es ist nämlich ein Rechteck drinnen. Also wenn ihr schaut, das ist ein Rechteck drinnen. Das ergibt sich Sonne, Trigon, Aszendenten, Sextil daher, dann darüber, das ist ein Rechteck. Das hat aber zwei Trigone und zwei Sextile. Ein Trigon da, dann das zweite ist vom Stier zur Jungfrau, da, und zwei, das ist eigentlich sowas wie ein Grundriss beim Haus, wie ein Keller beim Haus, der fest, weil es ist ja ein Rechteck. Also das ist ja was, auf dem baut man ja was auf, so wie auf einem Quadrat. Das ist also was mit Ecken. Das ist sehr, sehr stark. Und da drinnen, da muss man jetzt aber genau schauen, sind zwei Dreiecke angedeutet, ist ein Hexagramm. Und wenn wir jetzt ein bisschen schauen, und zwar ist es so, wenn man sich das so jetzt vorstellt, die Linie daher, seht ihr das? Und da die Linie daher, gibt zwei Dreiecke, gibt zwei Tortenstücke, ist kein richtiges Hexagramm, ist aber angedeutet, ist da drin, also da ist nicht, es geht also jetzt von der Spitze, geht es daher und da, und dasselbe da, ist also durchaus angedeutet, das heißt Regeneration der Kräfte, Abbau und Aufbau. Das ist das Einzige wirklich, was sehr, sehr gut drin ist. Ein bisschen, man sieht es nicht gleich, aber ist also nur was. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen dazu. Und ja, eines, der Goethe hatte ganz ein starkes Übergewicht der Wasserzeichen. Er hat seinem Wasserzeichen, und das ist drin, ist egal, hat ein enormes Übergewicht, und zwar irgendwie 40 Punkte oder ähnlich hat er da. Und Rudolf Steiner hat ein Übergewicht der Erdzeichen. Und bei Goethe war es, wie viel war das? Genau, da habe ich es eh. Ja, beim Goethe, nein, da habe ich es nicht ausgerechnet, so wie man das ausgerechnet. Ja, es war also ein starkes Übergewicht. Und beim Rudolf Steiner sind 36 Punkte Erd, 27 Wasser, 15 und 10. Also, wenn man
das. Entschuldige, was sind diese Punkte?
Ja,
sind das gerade oder was?
Nein, ich höre es kurz ab. Also, wenn man jetzt die ätherischen Grundarten jetzt einmal nimmt, werden sie dann ausgelöst, wenn ein Planet drin steht. Also, zum Beispiel da der Mond in der Jungfrau. Steht das in der Jungfrau, also steht in einem Erdzeichen. Jetzt machen wir es so, dass man die Grundschwingung hat, was da überhaupt für Schwingung ist, ätherisch. Macht man es einfach schon ganz wie da: Feuer, Luft, Wasser, Erde. Macht man sich aber so Linien und dann trägt man jeden Planeten ein. Also jetzt beginnt man bei der Sonne und schaut, wo steht die Sonne? Die steht in den Fischen. Die Sonne hat eine Bewertung und der Aszendent mit 12 oder 15 Punkten. 15 Punkten. Trägt man 15 ein, jetzt trägt man alles in Erdzeichen ein oder in Wasserzeichen und dann macht man einen Strich und dann kommt was raus. Beim Rudolf Steiner kommt raus, 36 Punkte sind was? Also Erde, das heißt, da ist ein starkes Stil, Wasser. Du nimmst bei Goethe was ganz, ganz stark. Der hat so, was sind 47 Punkte oder fast, der hat im Wasser war sehr stark und hat fast kein Feuer gehabt. Wenn nicht überhaupt null. Mhm. Einen hat er gehabt, den Merkur im Löwen. Ist auch ganz interessant. So stehen hat schon eine starke Verankerung irgendwie auch. Aber jetzt will ich jetzt was dazu sagen. Also, das ist eine gewisse Dramatik, weil also wenn wir Goethe noch einmal hernehmen, der Goethe hat also im Fischezeitalter gelebt und man sieht bei dem Horoskop, es ist ein Meisterhoroskop, es ist ein Gesamtkunstwerk. Der Goethe hat ein Gesamtkunstwerk dargestellt, das Horoskop zeigt es ja nur, hat damit ja nichts zu tun, aber ein Gesamtkunstwerk, und er hat es aus einer gewissen Substanz geschaffen. Diese Substanz war er selber. Seine Intelligie, sein ewiger Wesenskern, seine Personheit. Aus dem hat er das Gesamtkunstwerk geschaffen. Es ist ein vollkommenes Kunstwerk. Also der Goethe braucht man nichts sagen, da kann man nicht viel dazu sagen. Da passt alles. Also
für einen Astrologen ist das sowieso, ich meine, besser kann das gar nicht sein, wie er das festgestellt hat. Er ist eigentlich die Frucht von dem ganzen Zeitalter, von der griechischen Zeit, kann man sagen, bis in uns, also bis ins Ende des Kali Yuga so. Es gibt vielleicht mehrere, die so bedeutend sind, mag sein, aber also man kann sich schwer vorstellen, dass die Menschheit so reich ist, dass viele hervorgebracht hätte wie ein Goethe. Es ist auch eine Sache der Ökonomie. Im Geistigen gibt es auch eine Ökonomie, da kann man auch nicht etwas willkürlich produzieren. Aber er selber hat sich zum Kunstwerk gemacht. Er war das Kunstwerk und hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft von der Erbschaft. Und er war uranisch als Wissenschaftler. Das ist auch ganz wichtig. Er hat weit in die Zukunft. Und wie weit, das muss man schon immer wieder sagen, dass das Goethe bis heute nicht irgendwo entdeckt wurde. Rudolf Steiner hat es entdeckt. Manchmal wird es auch in anthroposophischen Kreisen weitergepflegt, was sehr wichtig ist und sehr positiv war, weil es muss ja irgendwo weiterleben, sonst geht es wieder in die Vergangenheit. Aber es ist nirgends noch so weit, dass jemand das verstanden hätte. Da will ich nur eines sagen, was ich vor kurzem beim Autofahren gehört habe, ist aber interessant, nämlich gibt es eine Sendung in der Früh um 9, die heißt Radio Kolleg, und das habe ich zufällig gehört beim Autofahren, und da ging es um die Farbenlehre. Und da hat man also jetzt dann Chemiker, Naturwissenschaftler gefragt, die haben das üblich erzählt, wie man das sieht. Und dann hat der Redakteur gemeint, ja, es gibt ja auch eine andere Art, die wollen wir uns auch anschauen, die Goetzsche. Und dann hat er den Papst gefragt, was er über die Farben der erhält, und zwar den Papst, der Germanisten, Herrn Schmidt-Dingler. Oberste Autorität. Und jetzt hat der Schmidt-Dingler gesagt, der Schmidt-Dingler, Goethe, Sie sind die oberste Autorität. Erzählen Sie uns sowas wie Farblehre. Hat er Folgendes erzählt. Ja, der Goethe hat gesagt, der war eine anerkannte Autorität. Das ist ein Ruhm der damaligen Zeit. Aber er hat geglaubt, er muss über die Nasen reinstecken. Er war ein Laie und ist immer ein Laie geblieben. Das mit der Farblehre unglücklich. Hat ja so schlecht ausgeschaut. Er hat nicht glauben können, dass er da immer ein Laie ist. Und der Newton hat das schon alles entdeckt, dass er ist zu spät gekommen, hat er nicht glauben können, der Goethe, und hat immer wieder peinlich. Er hat nur so gesprochen, er hätte nur erklären müssen, die Formlehre, und sagen können, ich verstehe es nicht, zum Beispiel, ja, vielleicht ist ja egal, es war peinlich. Damit will ich nur sagen, jetzt in unserer Zeit könnte man unter Umständen, sage ich auch, erwarten, dass der was müsste von der erklären oder den Ansatz, wo Goethe, wie es anders war, hat er also nicht gekonnt. So, es dauert noch, und eigentlich soll es ja so sein, dass jemand auf das draufkommt wie der Goethe, ohne dass er einen Goethe kennt, ohne dass er den Namen kennt, ohne dass er sein Werk kennt, einfach in irgendeiner Art, das muss ja nicht um die Farbenlehre gehen, es gibt ja alles. Ist es auch nicht so weit. Goethe war sehr, sehr uranisch und mit dem Aspekt, und als Wissenschaftler hat er auch selber so gesehen. Nun, Goethes Horoskop ist der Goethe, gehört ihm alles selber. Das Horoskop ist ganz anders. Goethe hat sich selber verwirklicht, und Rudolf Steiner ist ein ganz schwieriges Thema. Da bin ich drauf gekommen. Und ich möchte jetzt auf das, was die Helga neulich gesagt hat im Auto, ob das so mitgehört. Und sie hat gesagt, als Rudolf Steiner geboren wurde in Kralewetz,
ja.
Da ist, also zu der Geburtszeit, wurde er dann entbunden, und die Hebamme hat das nicht richtig gemacht, und er ist verblutet, er war also ganz am Ende. Da ist das Blut schon ganz ausgekommen gewesen, und der Wickelpolster hat es gesagt, der war schon ganz durchdrängt. Das heißt, so ein kleines Kind hat ja nicht so viel Blut. Wenn das durchrinnt, wenn man das nicht gewusst, dann ist er schon ganz am Ende. Und wenn man das jetzt nimmt, der Goethe ist ja auch so, so gut, wenn man das nimmt, was heißt das? Das heißt, das Blut ist ein Träger des Ich, physisch gesehen, gewisserweise. Ebenso. Ich muss sich irgendwo anbinden, also an das Masische im Blut. Und wenn jemand das Blut vergisst, dann heißt das, ich opfere mich in der Inkarnation, mein Ich opfere ich hin. Nicht für mich mache ich es. Ich mache nicht das mir Kunst, ich opfere mich als Opferlamm. Und mir ist das eingefallen, nachher, das ist eine Signatur für sein ganzes Leben. Er hat sich geopfert. Für die Menschen, für die Bewegung. Es war nicht seine Selbstverwirklichung, er hätte es ganz anders machen können. Er hätte ein Horoskop haben können, wo das Goethe also vielleicht sogar noch übertroffen hätte. Ist keine Frage. Er hat aber das denkbar Schlechteste, wenn man braucht, wenn man den Maßstern anschaut, Maß im Stier, im Exil, im Fall, ist die denkbar schlechteste Maß. Der Maß, den braucht der Horoskop, der Maß,
keiner Mann überhaupt, das ist ja das Männliche selber, und ich bin aber ganz darauf gebrochen, als, als Mann. Zum Beispiel, wie einfach hätte sich Rudolf Steiner den Mars im Steinbock wieder Goethe stellen können, wo er erhöht ist. Mars im Steinbock verlangt die größte Kraft, die ein Mensch hat, weil erhöht heißt für einen Planeten immer Erniedrigung. Den muss er zuerst erniedrigen, denn der Mars ist ein Stürmischer, er ist ein Mutvoller, Übermut, der muss aber demütig sein. Da braucht man Menschen, die Demut, der Mars kann aber nicht demütig sein, da verleugnet er sie ja. Und Rudolf Steiner, der hätte das ganz weit schon gebracht, das war Mars im Steinbock, er hat es aber nicht. Wieso hat er diese armselige Position, man muss es ja so sagen, dass er so ist. Das ist nicht sein Horoskop, es ist seines als Opferlamm. Und Rudolf Steiner hat sich wirklich in so eine Gemeinschaft hineingeopfert, das ist die Gruppenseele der anthroposophischen Bewegung, nicht der Anthroposophie. Das ist zu trennen, das hat mit der Anthroposophie nichts zu tun, aber der Mitläufer, Mitglieder, Interessierten, wie immer, Gruppenseele, wenn jeder, der irgendwie Interesse hat oder mitkommt zum Vortrag oder wie auch immer, touchiert aber die Gruppenseele, der gehört irgendwo dazu, und das ist sie. Und da sehen wir jetzt ein ganz anderes Bild. Der Rudolf Steiner war ja dann freigelassen, der hat dann niemand überformt, der hat dann nicht gesagt, Habilitation, du hast schon 20 Vorträge gelesen, du bist reif für mich, ich nehme dich. Das hat er nicht gemacht. Er wollte es oft sich trennen, das weiß man ja. Hat es nicht gemacht. Ist aber im Nachhinein klar, mit dem Horoskop kann er sich nicht trennen, weil da ist das Opferland. Der Fisch, der sich geopfert hat, das ist schon vorgeburtlich. Also er konnte sich gar nicht mehr ändern. Ich will nur eines sagen, wenn Rudolf Steiner das gemacht hätte, was er vielleicht auch als Alternative gehabt hätte vor der Geburt, und hätte sich mit einem kleinen Kreis persönlich und menschlich verlässlicher Menschen, es geht gar nicht um die Intellektualität, es geht darum, jemand muss verlässlich sein, er muss ein Mensch sein. Also wirklich ehrlich, verlässlich, es muss auf einem Fundament der Loyalität beruhen, der Kreativität, des geistigen Schaffens und oder halt Charaktereigenschaften, das ist das Wichtigste. Hätte sich genommen, natürlich schaut das aus, das kann man sehr genau sagen, er hätte sich Menschen genommen von seiner Umgebung. In der Art außengrazerische Loge, wie man das nennen will. Hätte sich genommen, so. Hätte sich ins Haus des Skorpions gestellt. Es gibt nur ein Haus, wo Okkultismus möglich ist, nur dem Skorpion. Das ist egal, was da steht. Das kann auch das achte Haus. Wir müssen immer beim Skorpion achtes Haus denken. Das achte Haus ist da. Von da bis da. Da hätte er sich hereinstellen müssen, den Herrscher von sieben, das heißt, sieben, das ist die Menschen, die ich nehme, nehme ich mal, setzen wir ins achte Haus. Astrologisch, Herrscher von sieben stehen ab, das Haus der Transformation, der Exkarnation des Okkultismus. Da hätte er sich sehen. Wir würden es ganz klar sehen, also genauso hätte es, das ist ziemlich ähnlich, also hätte er es gemacht, den Saturn hätte er sich reinstellt, Saturn, der zum Wassermann Saturn wird, also der jetzige Saturn, der noch arbeitet am Stoff, der noch also umarbeiten muss, wäre schon in so weit durchlichtet am Wassermann Saturn, also als uranischer Saturn, denn es folgte auf dem Steinbock, der noch ganz stark ist, also in der Materie tätig ist, folgt ja der Wassermann. Und zwar das ganz einmalige Horoskop, dass zweimal der Herrscher eines Zeichens, also das der Herrscher des Steinbocks, der Herrscher des Wassermanns ist, das gibt es nirgends. Die Zeichen wechseln sich ja immer ab. Das ist nicht derselbe Saturn.
Das ist ganz anderer Saturn.
Der Saturn, der der Steinbock-Saturn ist, der schaut so aus. Wissen wir, haben wir schon gesehen. Da ist das oben, das Kreuz, das steht über dem Geistigen. Also die Stoffeswelt drückt den Geist nach unten. Rudolf Steiner hätte sich denn umgewandelt und er würde genau umgekehrt ausschauen. Da würde also da unten der wird unten also der Stoff schon nach unten gedrückt und erlöst und oben würde er, wo wollen wir es machen, da irgendwo so oder ähnlich, der wird umgedreht, der Saturn. Der verwandelte Saturn, wo die Ich-Kraft so stark ist, dass das Materielle eben schon wieder mit der ideellen, mit dem ideellen mit dem Geistigen zusammenführt. Also die Stoffe sind so entstanden, dass er aus dem Geistigen entlassen wurde. Und wir sehen jetzt die Kruste in dem toten Stoff. Hinten ist auch das bewirkende geistige Prinzip, das den Stoff erzeugt hat. Wenn jetzt der Mensch den Stoff so bemeistert, seinen Seelenstoff ist er gemeint, so bemeistert, dann geht er wieder zurück zum Geistigen, aber es ist nicht dasselbe, weil er selber hat sich umgewandelt, ist jetzt seiner und somit entsteht ein neuer Mensch, ein neuer gottartiger Mensch, weil er hat das ja geschaffen. Das ist die Umdrehung, das hätte Rudolf Steiner in diesem achten Haus gemacht mit denen. Wandlung zum Wassermann Saturn, der erst in viel späterer Zeit allgemein auftritt. Ins neunte Haus hätte er sich immer Planeten gesetzt, so wie da, der Jupiter, das hat er schon da, das zehnte aus neunte, der tief hineingreift in die geistige Welt, und den Saturn zum Beispiel, den Mars im Saturn, also dort wie der Goethe, wo er wirklich erhöht ist, wo er eben schon so auch anspruchsvolle Arbeiten hätte verrichtet. Das sehen wir aber nicht. Wir sehen von dem nichts, also das ist für ihn verankert gewesen als Opferlamm. Er hat gar nicht die Möglichkeit gehabt. Die Möglichkeit hat er vor seiner Geburt hypothetisch gesagt, also hätte, aber in seinem Leben konnte er nicht mehr raus. Ja, und habt ihr das konntet ihr das mitverfolgen, was so gemeint ist, grob? Herrscher des siebten Hauses heißt der Bedeuter oder Verfüger von Partnerschaft, Menschen, Umgebung, Anthroposophen, die er trifft. Jetzt geht er weg, mit wo geht er hin?
Ins Haus,
ins Haus der Skorpion, ins Okkultistenhaus. Da steht jetzt, dann nimmt er sich was mit. Und was, es geht ums Ich, und der Saturn ist der Ich-Planet. Aber er muss eben so entwickelt werden, dass er zum geistigen Ich wird. Und das ist eben der Wassermann. Also mit dem hätten sie gearbeitet. Das ist der Stein der Weisen, sagen wir so. Auf dem hätten sie herumgearbeitet. Da ins Geistige, ins neunte Haus, Spiritualität, hätte sich was reingestellt wie der Goethe, denn zum Beispiel der Neptun. Also ein Kosmolog, der wäre der kosmologische Metro, irgend sowas. Und dann noch vielleicht den Marsplatz wie der Goethe, wo es schon um Hohes geht, um tiefe Weltenverantwortung. Also man übernimmt Weltenziele als Mars im Saturn. Und nicht, ich will mich durchsetzen und ich will mein Ego da ausleben. Zum Beispiel. So, sehen wir aber nicht.
Ja. Ist die Botschaft, deine Botschaft jetzt die, du hast jetzt die Möglichkeiten gezeigt, die gewesen, also gewesen wären. Rudolf Steiner hat aber auf diese Möglichkeiten
verzichtet. Genau, ja. Ja?
Und wodurch hat er dann seine Leistung geschaffen?
Ja, genau.
Durch Gnade.
Was, ja, seine Leistung?
Ja.
Ja, er hat sich geopfert.
Naja, ja, aber er hat ja viel gemacht.
Ja.
Ja.
Wodurch?
Ja, ja. Komme ich gleich, also ich bin ja noch nicht fertig. Ist ja ein langes Thema. Aber das vielleicht nochmal als Einstimmung. Also der wichtige ist dann auch dieses Quadrat, diese Spannung, der nicht, also eigentlich nicht alles passt. Nun muss ich vorweg noch was anderes sagen. Diese ganzen Spannungen, so ich werde es kurz beschreiben, sind Spannungen dieser Menschen, mit denen Rudolf Steiner zusammengearbeitet hat. Und er selber hat alle Spannungen gelöst. Es gab für ihn die Spannungen nicht. Er hat so gelöst, wie es gesagt hat. Zum Beispiel, da haben wir es ja. Saturn, Uranus. Den Saturn hat er umgewandelt zu dem Geistigen. Und somit steht er beim Uranus und verschwindet. Das heißt, er hat die Probleme alle gelöst. Er hat kein Problem gehabt. Das war nicht sein Horoskop. Jetzt sehen wir es. Er hat das alles locker unter Anführungszeichen bemeistert. Weil durch die Kraft, aber die anderen nicht. Und er hat sie eben ausgegossen, weil er hat ja am Schluss sogar sein Karma verbunden mit denen. Hat sogar noch das karmische Gewicht übernommen. Das war eben sein Auftrag. Und er war sicher von höchster Stelle, sagt er auch, ist ihm das jetzt so aufgetragen worden, es muss jemand das Opfer anspielen in der Zeit, wie es war. Und da kommt er auch nicht mehr zurück und er musste halt durch. Und nur er hat, ja, sowas hat Rudolf Steiner ja überhaupt kein Problem gehabt, das werde ich gleich was vorlesen, es ist nicht seines. Es ist sein Opferhoroskop, aber nicht das Werk, wie er sich hätte vervollkommnen können. Es ist das Ja, man kann sich sehr vorstellen. Also wenn jemand zum Beispiel in einem Land ist, aber im Ersten Weltkrieg, der ist ein Österreicher, er ist Buchhalter. Und jetzt wird ein friedfertiger Mensch, der Honig Bienenzüchter ist zum Beispiel oder ähnliches. Und dann wird er in den Krieg involviert, er wird Soldat. Dann wird er auch in was hineingezerrt, was mit ihm nichts zu tun hat, sondern was übergeordnet, ihm dann was Neues auferlegt. Da muss ja jemand halt Handgranaten hinten schieben. Das will er gar nicht, aber es kriegt in Ruhestein hat einen Opferdienst verrichten müssen und er hat ihn verrichtet. Und so schaut es aus, es ist nicht seins. Aber es ist trotzdem seins, weil er freiwillig ja gesagt hat. Also es ist so wie bei dem, wo du schon einmal gesagt hast, bei diesen Mysterien, dann, wo der eine eben auch im kosmischen Maßstab zu einer gewissen Zeit ein Einweihungsritual verweigern muss. Mhm. Er tut nichts Schlechtes, er tut was Gutes und wird trotzdem karmisch belangt.
Ja.
Also so etwas Ähnliches, er konnte nicht aus dem Ganzen und hat es ertragen. Das heißt aber nicht, dass der immer das macht, also das ist aus, weil er nichts rausgekommen ist. Er muss ja jetzt punktuell und sehr viel qualitativ Menschen unterstützen, die halt, wo es einen Sinn hat, weil da hat es eben keinen Sinn gehabt, aber er muss das machen. Und es ist in dem Sinne die anthroposophische Gruppenseele und was sie da als Zeichnung gehört, ist sicherlich was dazu sagen. Ein paar Sachen halt.
Ja, dann sind wir alle Opfernehmer.
Es ist Rudolf Steiners Horoskop und er ist nachgefolgt eben, ja, es gab ja einen Herrn, der ist vor kurzem gestorben in Goethe, ein ganz ruhiger, der nichts mehr viel so eigentlich so geplaudert hat am Schluss, weil er wusste, es hat keinen Sinn. Er war sehr angesehen und er ist gestorben und nach seinem Tod durfte manches gesagt werden. Und da hat der Herr gesagt, der war im Archiv beschäftigt, war jemand im Vatikanten, er hat gesagt, die Rudolf Steiners Tragik war ja, er hätte auf zweierlei Art wirken können. Er wusste es, er hat ihn gekannt auch. Er hat gesagt, er hätte als Magier wirken können oder als Mensch, als Lehrer. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Als Magier heißt Willensmagier. Also, ja, Willensanderen Magier gibt es ja nicht in unserer Zeit. Er hätte das hätte er können und er hat sich entscheiden müssen. Aber es ist eh schon entschieden gewesen vor der Geburt. Er hätte es dann ganz anders gewirkt. Also in einer Gruppe, in einer Loge, ganz massiv. Viel hätte er geschaffen. Aber er hat dann eben die andere Variante
gewählt.
Ja, so wie wir es sehen. Nun, ich will ein bisschen was dazu sagen. Ja, die einzelnen Positionen, die ist natürlich besonders gefährlich. Das heißt Streit, das heißt andere überformen, vor allem die Schwachen niederdrücken und mit den anderen buckeln. Also buckeln nach unten und nach oben, das heißt sehr rigoros gegen Abweicher, das ist ja das Vorgehen, aber mit mächtigen Institutionen heimlich. Genau, das heißt das nämlich auch, die ich aber schon aufgeschrieben habe, wenn ich nichts vergesse. Blut in Konnektion, ja. Starke aggressive Partner, man zieht auch starke aggressive Partner an, mit okkulten Neigungen, reagiert heftig auf Verfehlungen. Na bitte, Ausschlüsse, ne? Man beherrscht Schwächere oder wird selber von Stärkeren beherrscht. Ja, aber man hat Zugang zu universellen Energiequellen, wenn es gut steht, aber es steht ihm da nicht gut. Unerschütterliche Willenskraft, wenn es gut geht, steht aber nicht gut. Schaut dem Tod ins Auge, muss man wahrscheinlich doppelt. Ja, und wenn man die eigenen Kräfte nicht beherrscht, Pluto und Mars, gibt es natürlich Terror nach außen hin. Und also ist klar, Pluto und Mars sind zerstörerische Planeten, ist ja auch das plutonische Atombomben und so weiter, wenn sie schlecht stehen. Was haben wir so? Neptun in 5, ja. Neptun in 5, das ist ein Glücksfall, das ist das Beste. Verlangen, starkes Verlangen nach Liebe und Anerkennung, karmische Beziehung zu Partnerschaften, selbstlos, rücksichtsvoll, man opfert sich auf und immer ist das Geistige im Vordergrund. Das eigene, der Lebenssinn, das ist auch das Haus des Lebenssinn, diese geistige Dimension der Liebe und des Ausfließens und Verbinden mit anderen, immer für geistige Ziele arbeiten. Der Merkur steht weniger gut, das steht im Fall. Jetzt kommen wir zum anderen,
uns aber schon angesprochen.
Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Es gibt sehr viele Themen.
der Mars repräsentiert auch den Mann und die Venus, die Frau. Jetzt ist es so, es ist ja Gruppenseele. Wir haben da die Männer, Partnerschaft. Welche Männer hat jetzt Rudolf Steiner? Also welche Zuhörer? Im Stier steht es. Naja, das waren solche, die nicht mitkommen sind mit geistigen Sachen. Das waren die sozusagen akademisch gebildeten Naturforscher, die sind in einem gewissen Skeptizismus, was hat er denn für Theorie der Steiner, was erzählt er uns denn? Die waren immer kritisch und wollten und haben das immer am Kopf geschmissen. Und wollten ihn provozieren, sie waren ja selber unsicher, haben ihn, und er und, wurde nicht verteidigt, sondern im Gegenteil hat ihm den nassen Fetzen und den Kopf geworfen. Das waren die, die es nicht verstanden haben.
Ja, und bei den Frauen, um da gleich fortzusetzen?
Ja, bei den Frauen ist es jetzt so. Wir sehen das ganz klar, dass es nicht Rudolf Steiners Horoskop ist. Goethe hat dasselbe, er hat sich immer wieder verliebt. Wegen Jupiter ist er natürlich gleich da in der, bei der Schwesterseele gewesen, der geistigen Welt, bei der göttlichen Sophia, hat er alles erlebt. Mit der Hintergrund des Weiblichen ist er so, was gibt schöner, das ewig Weibliche ziehen uns ihn an. Ist nicht viel geworden, hat er wieder bei der Neuen probiert, aber gewissenhaft hat er es bis zum Schluss, als Skorpion natürlich, gibt man nicht auf. Das ist da nicht der Fall. Was da der Fall ist, ist ganz was anderes. Es ist ja wirklich eine Tragik und andere beschreiben das auch, die keine Anthroposophen waren, was da für Weiberfolg war. Blumige Religiosität, Schwärmertum und Lüstern. Lüstern nach jenem Stoff, den Rudolf Steiner nennt, das Gift der süßen Esoterik. Andere im Meister was rausreißen, der Meister ständig mit Neugier und sinnlosen Fragen quälen, Neugier heißt der Gier nach Neuem. So ein ganz wichtiges buddhistisches Grundsatz, keine Neugier haben, weil es eine Gier ist. Dann diese ganzen Geschwätzigkeiten, zum Beispiel Wunderlichkeiten. Wunderlichkeiten heißt nicht wunderbar, sondern man ist wunderlich. Man sieht überall Wunder. Oder Steiner, was weiß ich, hustet nach dem Satz. Der Meister hat gehustet, was will er uns denn sagen? Oder der Meister hat dreimal gehustet, zwei und kurz einmal lang. Und so weiter. Also wunderlich. Dann auch so persönliche Fragen. Was soll ich denn am Montag essen? Was soll ich denn ansehen? Welche Farbe? Und so. Ich habe ein Horoskop. Venus im Steinbock. Ist da nicht dunkles Gewand für die Abendveranstaltung besser meist? Und so. Na, so war's. So sinnlose, persönliche Fragen. Das ist so war's. Und die Frauen waren wunderlich und eben auch lüstern. Man hat es ja nicht geniert, dass man eben ständig was raussaugt und die für sich nicht jetzt, dass man qualifiziert, was gefragt hätte, das ist nicht gemeint, sondern einfach diese ständige Rauskitzelung in der Neugier. Und das hat ihn natürlich die ganze Energie kostet, wenn jemand nicht wirklich strebt, sondern wenn er so in einem Fahrwasser von so schwärmerischen, mystischen Verprägungen ist. Und das war der Fall. Man sieht es hier, das ist genau dieses Kaffeekränzchen-Atmosphäre. Die Kaffeekränzchen-Atmosphäre, das Duschen, wenn jemand in einem normalen Astrologiebuch schaut, kann jeder irgendwo schauen in einer Buchhaltung Venus, Opposition, Jupiter, dann wird genau das drin stehen. Also bürgerliche, facettenhafte Atmosphäre, so dieses bürgerliche Kaffee trinken und dieses, eben diese Art, ich habe schon gesagt, blumig und so süßlich ranzige Atmosphäre, aber alles so unehrlich auch. Und unter dem hat er natürlich gelitten, es war nicht die richtige. Er hatte auch ganz richtige, so wie es er wollte. Die Elisabeth Frede, die Ita Wegmann wurden ja auch ausgeschlossen bei der, aber solche gab es auch. Also es gab nicht nur falsche, aber ganz wenige, sagt Rudolf Steiner. Ganz, ganz wenige. Es gab nicht mehr als drei oder vier oder so, vielleicht bei den Frauen. Die anderen waren so, das war so eine ganz eigene Sippschaft, so, ja, kannst du so sagen. Es entstand jetzt noch eine andere Spannung, weil wir haben da noch eine Spannung Uranus-Saturn. Der Saturn ist das konzise Element, Präzision, Konzentration, aber vor allem dogmatisch. Das heißt, das sind die Dogmatiker. Die haben das Werk Rudolf Steiners genommen, haben gesagt, im Eisschrank bei minus 15 Grad, da bleibt es drinnen. Kanonisiert und dogmatisiert, wie bei der Kirche, genau dasselbe. Steiner hat gesagt, und wir sind die Verwahrer, wir haben jetzt den Schatz, Und da kann keiner ein Häkchen ändern, nicht? Das Regelung ändern oder so. Das sind die dogmatischen, die die ganzen Schulen anweisen und genau wie es gemacht wird. Das sind also die. Jetzt kommen die Uranischen, die sind da in einem Quadrat. Das geht natürlich nicht gut. Das sind die, die im Positiven, wenn es positiv ist, sagen, na, wir brauchen das nicht so, wir brauchen das Werk so, dass wir selber befeuern, ständig neu anfangen, dass es zum Leben kommt, dass es lebt. Im Kühlschrank brauchen wir es nicht drinnen. Das immer älter wird, nach 300 Jahren liegt es dann immer noch in der Bibliothek. Und also die Uranier, und Rudolf Steiner war ganz und gar Uranier, also das muss man wirklich sagen. Er hatte zwar alle Fähigkeiten des Saturnischen übernommen, also was positiv ist, aber er war selber Uranier und ich werde einiges gleich sagen. Also es gibt lauter Spannungen, die aber nicht bewältigbar sind. Da nützt nichts, wenn man sagt, setzt euch zusammen, sonst liebt zueinander. Das sind zwei Welten. Und so zieht sich alles durch, wir können das eh nächstes Mal noch genau anschauen.
Ich will mal ein bisschen was vorlesen, auch über diese
Konstellation. Wenn Sie noch einmal herschaut, vielleicht merkt es, Pluto-Mars-Konjunktion im siebten Haus.
Also, was sich da abgespielt hat zum Beispiel, das ist das Haus der Ehe. Auch das Haus der Ehefrau, der Verbindungen und so. Und nun, was sich abgespielt hat, ist, dass, sagen wir so, wie Rudolf Steiner gestorben ist, oder schon früher, wollte man natürlich selber als Kardinal das Kardinalskollegium einziehen ins Goetheanum. Also man braucht das Goetheanum, da hat man herumgepfuscht mit den ganzen Statuten. Man braucht sein Werk, das hat die Frau Steiner aber nicht hergegeben, die längste Zeit, und man braucht die Reliquie. Also nachdem er ja krematiert war, konnte man ihm nicht irgendwie ausstehen, so wie in Lenin. Das hätte man vielleicht auch gemacht, weiß man nicht, aber kann man sich durchaus vorstellen. Es ist aber nur Problem die Asche.
Und was eben sich abgespielt hat, und ich habe genau die Daten astrologisch wann das war. Man kann es bis auf 5 Minuten ausrechnen. Der Frau Steiner wurde die Urne mit Gewalt entrissen und die Urne ist Pluto, der Zerstörer, der alles zerstiebt. Da bleibt nichts mehr über. Das ist das Uran, das ist das plutonische Atombomben, wenn das so ist, auch vergleichbar. Urne heißt Pluto. Mars heißt, die Urne wird geraubt. Wem? Der Ehefrau ist das siebte. Und dann gibt sie ganz genau eine Konstellation. Und das kann man ausreichen auf 5 Minuten durch Lunationen. Das ist dann der Mondumlauf, der zeichnet das auf, bis auf 5 Minuten, wann es war. Ganz brutale Situation. Der Ehefrau wird die Urne geraubt. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Gewalt. Das muss man sich vorstellen. Und sieht man aber genau im Horoskop, da kann niemand sagen, wenn so was, das steht ja da. Da gibt es keine Interpretationsmöglichkeit. Bei Pluto und Mars, da hört sich das auf, das ist eindeutig. Und siebtes Haus, da ist die Ehefrau, die Frau Steiner, die ist hier da drinnen.
Also, zeigen sich viele Sachen. Der Ausschluss davor, dieser zwei wichtigen Frieden und so weiter, zeigt sich eben auch astrologisch, wie das war. Ich möchte dir aber jetzt noch was vorlesen, wo man sieht, dass Rudolf Steiner eben sehr stark Uranier auch war. Das ist eh bekannt, aber ich habe es gefunden und mir gedacht, das passt gut dazu. Im Magazin für Literatur veröffentlichte Steiner 1898 den bekenntnishaften Satz: Wir wollen Kämpfer sein für unser Evangelium, auf das im kommenden Jahrhundert ein neues Geschlecht entstehe, das zu leben weiß, befriedigt, heiter und stolz, ohne Christentum und ohne Ausblick auf das Jenseits. Ja, das war der Rudolf Steiner. Und ohne Ausblick auf das Jenseits ist aber jetzt gerade das Wichtige, weil das ist nicht zu verstehen wie im Christentum, sondern, und bei Rudolf Steiner heißt, nicht irgendwo da drüben gibt es Jenseits, da habe ich es. Das ist jetzt im Diesseits drinnen, nur auf das geht es nicht. Im Jenseits, ja, das braucht man nicht. Wir brauchen kein Jenseits, wir brauchen das Jenseits im Diesseits. Sonst, und das meint er damit, und Christentum meint er das konfessionelle, die katholische Kirche oder was weiß ich. Aber ich meine, das ist ja klare Aussage. Das ist, wenn das nicht uranisch ist, und so ist alles eigentlich so zu verstehen. Also Rudolf Steiner war, und er hat das ja oft auch gesagt, er will keine Statuten, und du wirst das ja sicher wissen, besser wissen, aber Statuten, und er will es ändern. Also er war überhaupt kein katholischer Funktionär oder sowas ähnliches, also, oder Jurist in dem Sinne. Also, aber erst in diese ganze Situation ist er halt rein. Er ist halt reinkommen.
schau, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe die einzelnen Planeten alle durchgeschaut und aufgeschrieben. Konkretes will ich vielleicht beim nächsten Mal dann noch einmal alles detailliert aussehen. Ich möchte nur auf einige Sachen, die halt ein bisschen jetzt griffig sind. Ja, das nächste Mal vielleicht, dass wir diese ganz schwierige Sache besprechen, Sonne, Quadrat, Saturn und Uranus, weil das ist dieses Quadrat, das bei der Sonne dranhängt. Und ich möchte jetzt aber das vorlesen, was ich auch wieder zufällig gefunden habe, also in der Zeitschrift, und ich habe es relativ lange bei mir Link gehabt und jetzt gelesen, obwohl es das letzte ist. Und da steht dann hinten ein Buchbesprechung von einem Beckerath, heißt der, also ich kenne ihn auch nicht, aber den Namen habe ich auch schon öfters gelesen, Beckerath, und der schreibt ein Buch, das heißt Rudolf Steiners Leidensweg, Buchbesprechung. Ich lese Ihnen fast alles vor. Erschüttert ist der Leser jedoch, wenn er liest, was Rudolf Steiner in den Jahren 1902 bis 1924 erleben musste, was man ihm persönlich zumutete, wie viel Mal er scheiterte und wie viel Unfähigkeiten, aber auch Bösartigkeiten von Seiten der damaligen Anthroposophen ihm entgegenkamen. Das Buch ist ausschließlich aus Zitaten und Berichten der damaligen Zeit. Also es ist kein Buch, das er verfasst hat, also literal gesehen, dass er das ist literal bringt. Zwei oder drei fähige Menschen, sagt Rudolf Steiner, hätten ihm schon genügt, damit sein Plan hätte verwirklicht werden können. Ich sage es nur, zwei oder drei. Stattdessen bildete sich eine Guru-Kultur, graue Magie und ein leichtfüßiger Okkultismus. Schon zu theosophischen Zeiten gelang es ihm nicht, die Mitglieder in die Neuzeit des Bewusstseinszeitalters und das esoterische Christentum mitzunehmen. Dass sie nicht mitkommen, das wissen wir gar nicht. Weshalb er aus geistiger Notwendigkeit heraus die fernöstlich gestimmte theosophische Bewegung verlassen und die christlich-wissenschaftlich orientierte anthroposophische Bewegung begründen musste. Heute kann man erkennen, dass Rudolf Steiners Probleme einhergingen mit der schnell wachsenden Anzahl der Mitglieder, denn je mehr diese zunahmen, umso schwieriger wurde es ihm, seinen Auftrag zu verwirklichen, vor allem dann, wenn diese Menschen charakterlich nicht genügend geschult waren, nicht wach waren, sich keine Mühe gaben und deshalb viel ins Profane abglitt. Was war Rudolf Steiners Auftrag? Er sollte das Geistige in die irdische Welt einführen, eine Grundlage und ein Verstehen für eine Wissenschaft vom Geist begründen, damit diese in die Welt eingeführt werden kann. So sagt er zum Beispiel auch zur Wiederkehr Christi, es ist Pflicht der Anthroposophie, diese in der Welt zu verkünden. Das alles war Rudolf Steiners große Verantwortlichkeit, die ihm mit den vorhandenen Mitgliedern nicht gelang, wie Beckerath, so heißt er, Autor des Buches, mit vielen, vielen Beispielen unterlegt, immer wieder genau ausführt. Also, ich kenne das Buch auch nicht, aber jetzt mal auch gleich kaufen. Dazu hätten die damaligen Mitglieder seine Geisteswissenschaft aufnehmen müssen, sich anschließend aneignen, um sie dann über den gesunden Willen zu verwirklichen. Stattdessen prallte vieles an den Köpfen ab, das Verständnis reichte nicht, es wurde zu wenig und unrichtig geübt, Herzen konnten mit dem vorhandenen Menschen nicht erreicht und erwärmt werden. Und die Mysterien wurden nicht genügend geschützt, da nur wenige erkannten, um welch bedeutendes neues Geistesgut es hier ging, beruft, denn das ist auch so ganz typisch. Denn die Schlafmütze auf dem Kopf, Zitat, denn die Schlafmütze auf dem Kopf besteht anscheinend darin, dass mancher sich nicht nur über den Kopf, sondern auch über Augen und Ohren gezogen hat. So mangelte es allen an guten Willen. Gut, ich lasse jetzt was aus. Er wollte, so wie Beckerath detailliert ausfüllt, die Anthroposophen nicht zu nachplappernden Mitgliedern machen, sondern sie sollten selber die geistigen Fähigkeiten erlangen, um seine Themen damit weiterzuführen, beziehungsweise weiterentwickeln zu können und so die Anthroposophie qualifiziert in die Welt bringen. An allen Orten sollte anthroposophische Kompetenz und wissenschaftliche Qualität aufgebaut werden, damit sie, die Anthroposophie, in die Welt kommt. Also Beckerath zitiert Rudolf Steiner. Die Schwierigkeiten der Gesellschaft kommen daher, dass nicht genügend Menschen die Stufen der höheren Erkenntnis erreicht haben. Als mir die geistige Welt den Auftrag erteilt hat, dieses Werk zu schreiben, da hat sie erwartet, dass viele Menschen so weit fortschreiten würde, das Werk selber zu tragen. Als mir die geistige Welt den Auftrag erteilt hat, dieses Werk zu schreiben, da hat sie erwartet. Die geistige Welt hat erwartet, er musste das also machen, also musste unter Anführungszeichen. Ja. Rudolf Steiner brachte dies so in Verzweiflung, dass er 1911 einen winzigen Kreis von Archidiakonen, eine Art christliche Urgemeinde, gründete, um mit wenigen, aber besonders fähigen Personen die Bewegung zu ordnen und ihre Kraft zu konzentrieren. Die ernannten Personen erhielten nichts anderes als Pflichten, keine Titel, keine Ehren, keine Würden, damit Menschliches, allzu Menschliches von Anfang an ausgeschaltet würde. Also wir sind jetzt nicht in Dornach mit dem Funktionieren. So wurden auch die esoterischen Stunden verwässert, denn man fühlte nicht die hohe Verantwortlichkeit, die darin lag, diese Dinge so kompakt zu hören, sondern sah die Teilnahme als eine Selbstbestätigung und ein sich selbst genießen an. Man hielt sich für etwas Besonderes, anstatt in Demut selber einen eigenen Weg zu versuchen. Man kann sogar davon sprechen, dass die Esoterik von den Mitgliedern in schändlicher Weise missbraucht worden ist. Wissensdünkel, Klicken und Klickenwesen taten ihren Rest. So ließ Rudolf Steiner die esoterischen Stunden einschlafen, weil er keinen rechten Sinn mehr darin sah und er erkannte, dass sich die Meister zurückgezogen hatten. Man stelle sich vor, welche Schmerzen ihn das bereitete. Beckerath gibt darüber detailliert Auskunft und zeigt auf, wo Rudolf Steiner dazu die jeweiligen Aussagen gemacht hat. Denn die gesamte Schrift von Gerhard von Beckerath ist nicht eine Darstellung seiner persönlichen Ansichten zu den Vorgängen, sondern eine minutiöse Darstellung des Steinerschen Wegs. So erwähnt Beckerath auch die Vorgänge 1917-1918, wo in nicht abreißenden Dornacher Konflikten, wie er sagte, Kreise, zitiert Rudolf Steiner, Kreise und Kreisinnen mystisch gesonnen gegen Rudolf Steiner und seinen kleinen Kreis zu Felde zogen. Rudolf Steiner wurde von anthroposophischen Spießbürgern angegriffen. Als er nach vielen schlimmen Ereignissen endlich die Mitglieder zur Brust nahm, fällt der allen bekannte Satz: Ich will nicht verehrt, sondern verstanden werden. Und wenig später, mit einer solchen Gesellschaft kann ich nichts mehr zu tun haben. Und noch etwas später, die Feinde kommen von innen, aus der Mitgliedschaft. Zu diesen Leuten aus den eigenen Reihen sagt er sinngemäß, wenn ich mir einen Magiermantel umhinge und um Mitternacht auf einen Berg ginge, um irgendeinen Blödsinn zu machen, da würden mir alle folgen. Aber keiner ist in der Lage und willig, auch nur eine einzige Charakterschwäche auszumerzen, um sich charakterlich zu verbessern. Insbesondere darüber ist Rudolf Steiner so sehr betroffen, dass er mehrfach auf die Jesuiten positiv verweist, denn diese würden vorbildlich, wenn man ihnen etwas sagen würde oder Anleitung gebe, dies enthusiastisch umsetzen. Stattdessen behandeln mich die Anthroposophen wie ihren Stiefelputzer. Zitat von Rudolf Steiner. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, sich den Ursachen der gesellschaftlichen Nöte zuzuwenden. Dazu gehörten insbesondere das Sektierertum, die Überheblichkeit in allen Dingen und die Klickenbildung. Zudem kann in Beckeraths Schrift durchgängig festgestellt werden, dass eine ständige Überhebung über Rudolf Steiner immer mehr zunahm. Das war nicht nur in Dornach festzustellen, sondern auch in Stuttgart, wo aus Rudolf Steiner viel Schaden zugefügt wurde. Sogenannte Stuttgarter System, das wird jemand von euch wissen. Fanatismus, Eigensinn, abstrakter Idealismus und verschwommener Mystizismus waren allgegenwärtig. Die Leute kritisieren alles und jeden, anstelle selbst das Bedeutende, das ihnen fehlt, zu sagen oder Fehlendes hervorzubringen. Und das letzte Absatz, diese Kritik Steiners an seinen Leuten setzt sich fort in dem Vorwurf, von Rudolf Steiner, dass wissenschaftlich nichts geleistet würde, wodurch man sich überall nur blamieren könne. Ja, selbst von kritischen Diskussionen habe man große Angst. Also von kritischen Diskussionen will man natürlich nichts wissen. Insgesamt eine völlige Schieflage gegenüber der Wissenschaft. Jetzt sind wir bei diesem ganz wichtiges Thema. Wissenschaft, das heißt, auf allen Gebieten muss die Anthroposophie, das muss also die Leuchte sein, auf überall. Und das wollte ja Rudolf Steiner. Nicht die Wissenschaft vom Geist ist hier allein gemeint, sondern die Wissenschaft vom Geist in jeder Wissenschaft. Das ist also auch schiefgegangen. Das habe ich auch, das habe auch dazu geführt, dass Talente herausgetrieben wurden und in den Gruppen sich fortwährend Inzucht bereit gemacht hätte. Man kommt gar nicht dazu, über die eigene Clique hinauszukommen. Jetzt kommt's. So stand Rudolf Steiner im Sommer 1923, also ein Jahr vor seinem Tod, vor 2000 Mitgliedern auf, zeigte mit der Hand auf das Präsidium und schleuderte in den Saal, wörtliches Zitat: Sie haben alles lebendig erstarren lassen. Sie haben es so weit gebracht, dass die Besten fliehen. Sie haben mich von der Gesellschaft isoliert. Ich habe dadurch keinen Kontakt mit dem Leben.
Mit dem Leben.
Ich habe dadurch keinen Kontakt, also er ist getrennt von dem, was überhaupt läuft. Ja, wir schauen das nächste weiter. Ich wollte das nur sagen, weil ich es zufällig auch jetzt gelesen und es gibt ein ganz interessantes Bild und das alles kann eines nicht anknappern, nämlich das Lebewesen, das Rudolf Steiner auf die Welt gebracht hat, nämlich die Anthroposophie. Die ist davon nicht berührt, die ist nicht beschädigt oder vergiftet, das ist sein Eigentum. Das ist wichtig, es gehört ihm, Rudolf Steiner, er hat es runtergebracht, er hat es allen zur Verfügung gestellt, er hat es hergeschenkt, ist aber sein einstiges Eigentum. Das ist auch nämlich etwas, was mangelt, den Respekt vor der ganzen Sache. Also zur Anthroposophie muss man würdig stehen und mit Tiefgang und mit Ernsthaftigkeit. Es ist sein, wir haben ein Geschenk gekriegt und wir können nicht sagen, naja, so ernst nehmen wir es auch nicht. Also das ist auch eine Verpflichtung. Und das Lebewesen, es ist da, es ist unvergänglich, es ist nicht zerstörbar, es ist ja das Lebewesen des Rudolf Steiner. Und das ist auch durchaus nur optimistisch für uns, dass das ja lebt. Aber was aus der Bewegung geworden ist, ist halt was anderes und es ist halt so. Also wir orientieren uns auch an dem, was wir eben machen, dass halt was Positives ist. Aber es war ganz verhärtet damals. Das hat man gar nicht so, eigentlich gehört auch so bei uns, dass das irgendwie so, also man hat es gar nicht so vermutet. Also.
Alles ist eingepackt.
Ja, ich möchte nur zum Schluss. Also, du, es ist. Ich habe nur eines gesehen, wie eben auch von
der Sicht der Gestalt, astrologisch, wie man auch sagt, Aszendent 8 Grad. Wenn man schaut, was wirkt da von Aszendent, wie schaut ein Mensch aus, wie ist er eben, dann ist es so, dass die Planeten, die Aspekte zum Aszendent werfen, können, also weil sie eben Aspekte werfen können, die den Menschen optisch zeigen, wie er ist. 8 Grad ist hier. Wir brauchen also irgendeinen Aspekt der 8, 7, 6 Grad. 7 Grad, 8 Grad, 6 Grad. Wenn man die alle verbindet, die haben ja dazu Beziehungen. 8 Grad, das ist egal, dann welches. 7 Grad haben wir da, da haben wir noch einmal 7 Grad. Immer sind 7 Grad, das heißt, es passt mit 8 Grad zusammen. Den Rudolf Steiner wird so beschrieben, er hat in seinem Gesicht ein sonnenhaftes, so sonnenhaft durchdrängter Lichtglanz. Sonnenhaft, sehr stark sonnenhaft. Das heißt, das ist ja das Trigon. 7 Grad auf dem Aszendenten mit 8 Grad, sonnenhaft. Ja, es ist aber eingebettet in eine Sonne-Aura, wenn man so will. Und das zweite, tiefer Ernst. Saturn geht daher. Sextil, positiv. Beides positiv. Also ist das berechtigt? Wäre es nämlich mehr als 11, 12, 13, 14, hätte man keinen Aspekt daher. Da gäbe es keine Aspekte, weil es ist nichts mit 11, 12. Es ist immer nur 7 Grad. 7 Grad, beziehungsweise 8 Grad, 8 Grad, 6 Grad, 8 Grad. Das macht Sinn. Also da kommt jetzt auch die Aussage, wie er selber gibt, dieses sonnenhaft, wie eine Sonne eben, dieses so was Feines, eine starke Ausstrahlung und auch eine starke Stimme. Die Stimme wird nie jemand vergessen, schreibt er, aber die Worte sind unzerstörbar, in die Ewigkeit gesprochen. Ah ja, ist klar. Da hat er den Mars im Stier. Und den Pluto. Ja, also danke, gell.
Dankeschön.
Danke.
Oh.
Ach.